Also es taugt zu einer biblischen Geschichte, ne? Der Wal, der vor einem Fischerdorf angeschwemmt wird, und wie geht die Gemeinschaft damit um?
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Da schau einer an. Durch diese Schlieren scheint es mir, als ob es eine bekannte Gestalt ist auf der anderen Seite.
Wie einst durch die Nebelschwaden des Fjords Leifur Eriksson den Ureinwohnern erschienen ist. Hallo, na, dich gibt's ja noch.
Wahnsinn, und ich fühle mich auch so an den Anfang unserer Podcast-Zeit erinnert, weil du über die Holzleitung, die thüringische Holzleitung zu mir sprichst und alles, was bei mir ankommt, ungefähr 10 Sekunden Verzögerung oder 15 Sekunden Verzögerung.
Es ist gerade schon wieder so schlimm, echt. Vor langer, langer Zeit, als wir unseren letzten Podcast gemacht haben, da funktioniert das ja eigentlich ganz okay. Ich habe jetzt an dem Setup nichts geändert. Allerdings hatte ich jetzt auch erstmal zu tun, alles wieder in Gang zu bringen hier. Das ist schon etwas ungewohnt mittlerweile wieder. Aber wir wollen ja wieder in ein regelmäßig reinkommen, hoffe ich. Das als erstes Versprechen des Tages.
Warst ja einfach Monate außer Landes. Das ist klar, dass da alles alles sich wieder
schwierig. Ich bin gerade aus Finnland wieder gelandet, ja.
Was macht man denn im April in Finnland?
Ich war zu Ostern beim Weihnachtsmann am Polarkreis.
Gibt es da einen Discount oder was?
Ja, also da ist ja nicht so viel los, weil da Fokus auf was anderes liegt. In Lappland äußert sich der Klimawandel ja auch dadurch, dass du da statt 4 Meter nur noch 3 Meter Schnee hast. Insofern war das alles doch recht stimmig dort. Also wer das Weihnachtsmanndorf in Rovaniemi mal besuchen möchte, den kann ich wirklich nur empfehlen, das zu tun, wenn dort Schnee liegt. Weil ich glaube, ansonsten ist es schon ganz schön Plastik- und Disneyland-Style so. Ne? Also im Gegensatz zu der anderen Landschaft und den Orten dort und so weiter, das ist schon ganz cool. Aber dieses Weihnachtsmann-Erlebnis am Polarkreis direkt, das funktioniert, glaube ich, wirklich nur so mit, mit dem LED-beleuchteten Schneefeeling. Ne? So, dann ist das okay. Aber ich glaube, wenn man da so im nassen Nieselwetter im Herbst, was heißt im Herbst, wann ist denn da oben Herbst? Ich glaube, er fängt Ende Juli an oder so. oder im Spätfrühling, Anfang Juni dort ist, dann ist das ein bisschen ernüchternd. Aber war sehr, sehr cool.
Sag mal, du bist doch regelmäßig da.
Ich war das letzte Mal in Rovaniemi, war ich vor 12 Jahren, glaube ich. In Helsinki bin ich öfter, ja.
Nee, aber also erst zweimal, weil du hast das natürlich schon erzählt und ich hatte jetzt irgendwie so das Gefühl, dass du da jedes Mal, wenn du in Finnland bist, fährst du zum Weihnachtsmann.
Das ist ja auch nur mit dem Zug eine 11 Stunden Fahrt oder so von Helsinki. Also das war mit dem Nachtzug, mit dem Santa Claus Express, von Helsinki Hauptbahnhof abfährt. Super geil, hat schon Spaß gemacht. Mit dem Auto bist du auch, glaube ich, 9 Stunden unterwegs oder so. Also das ist schon nicht ohne da hoch zu tuckern. Ne? Insofern, selbst wenn man mal in Tampere oder in Helsinki ist, aber nach Rovaniemi da hoch an den Polarkreis, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und dann geht's ja nochmal, kannst du ja nochmal 4 Stunden mit dem Auto Richtung Norden fahren, bist immer noch in Finnland. Also bevor dann der erste russische Grenzer interessiert nachfragt. Also, war schön.
Also gibt es da quasi eine richtige Santa-Claus-Industrie, wenn die sogar einen Santa-Claus-Zug haben, mit dem man dorthin gebracht wird? Wie muss man sich das vom Scale vorstellen? Wie viele Touristen werden da hingekauft?
Also der Scale hat mich wirklich erstaunt, weil als ich vor 12 Jahren dort war mit meiner Frau, da war das so eine Hütte, in der man Santa Claus treffen konnte und noch so eine andere Hütte, eine Blockhütte für das Hauptpostamt. Und das war wie so eine Behindertenwerkstatt, wo Leute Briefe sortiert haben. Und das war total cool, ne? Und klein und muckelig, wie man sich's vorgestellt hat. Und jetzt hat man da schon so 3 Kilometer vor Ortseingang irgendwelche Hüttendörfer, die da für chinesische Touristen hingebaut sind, mhm, und Nordlicht-Iglu-Hotels und keine Ahnung, wo die Nacht auch 500 Euro kostet, damit du dir da, was? Damit du da einen grauen Himmel gucken kannst und dir dann wahrscheinlich 90% der Nächte sagen, ja, sorry, sonst ist ja immer Nordlicht, mhm, aber keine Ahnung, also das war schon so ein bisschen, also da sind viele Leute unterwegs. Man kann ja auch direkt zum Santa Claus Airport fliegen.
Was?
Santa Claus Airport in Rovaniemi gibt's, ja. Also Santa Claus Express ist ein stinknormaler Nachtzug der finnischen Bahn. Da hat nur so ein extra Logo irgendwie drauf, weil er nach Rovaniemi fährt.
Alles gebrandet, ey, krass.
Ja. Und
ach ja, das ist ja spannend.
War,
das ist ja
spannend. Ist lustig. Und der Weihnachtsmann selber ist auch echt cool. Also wirklich so ein dicker, rotnasiger Finne. Das ist immer, weiß ich, keine Ahnung, ob es ein Finne war. Hab nicht finnisch mit ihm geredet. Da sprach auf jeden Fall mindestens 10 Sprachen. Also so das Notwendige, was er da mit den Kindern erzählen muss. Und war super cool. Kann ich nur empfehlen. Schöne Reise, aber wie gesagt, man muss es mit Schnee verbinden. Sonst ist es, glaube ich, nicht so eindrücklich.
War das jetzt der Grund, dass ihr nach Finnland gereist seid, oder?
Ja, Grund war Ferien, und bevor dir die Kinder zu Hause auf den Sack gehen, machst du das lieber irgendwie so im Urlaubskontext. Da kannst du ja wenigstens immer noch irgendwie was unternehmen. Deswegen sind wir dann einfach mal hochgedudelt. Was sehr erholsam war, also dass Ostern in Finnland überhaupt keine Rolle spielt. Also weder dekomäßig noch in den Läden, oder man hat mal hier oder da einen Gottesdienst gesehen, oder manche Städte hatten auch mal ein Bäumchen geschmückt, aber das war wirklich ganz, also das Ostern hat da gar keine große Rolle gespielt. Die meisten Geschäfte waren auch auf und so, das war eigentlich relativ entspannt. Bei uns ist ja Ostern eigentlich eher so ein, mittlerweile so ein Ersatzweihnachten für einen Onlinehandel, ne? Zweitumsatzstärkste Zeit des Jahres.
Echt?
Ja. Was Geschenke krass kaufen angeht und so.
Ja, stimmt. Ja, klar, ohne Kinder ignoriert man das alles irgendwie so weg, diese Zeit. Also ich bin auch total überrascht worden von Ostern.
War eine coole Reise. Helsinki ist sowieso immer eine Reise wert. Fetzt. Finnen sind ein cooles Völkchen. Ich habe mich wieder schön, als ich mit so einem Vorortzug gefahren bin, mit einem Kumpel dort besucht habe. Da sind so Viererabteile, also immer so Sitzgruppen mit vier Sitzen. Und wenn da einer sitzt, da gilt das wirklich schon als besetzt. So, ne? Also wenn du dich dann noch dazusetzt auf einen dieser drei leeren Sitze, da werden die schon so ein bisschen nervös. Ne? Das ist wirklich...
Das fühle ich sehr.
Geil. Ist wirklich cool.
Ich bin innerlich also ein Finne.
Könnte, also warum nicht? Vom Bart und Haarwuchs passt du da super rein. Ein super, super nettes Völkchen, bin ich gern dort. Wir haben strahlenden Sonnenschein gehabt in Helsinki, waren natürlich nur so 4-5 Grad, ne? War noch ein bisschen frisch dort, aber...
Du, bei uns war es in derselben Zeit auch 1-2-3 Grad, also es ist nicht anders gewesen.
Ach,
als
okay,
bei uns
gut.
In der Zeit, als ja, war.
Okay, wusste
scheiße.
Ich nicht. Nachts waren noch Minusgrade, war aber wunderschönes Wetter, war cool.
Ich finde das so interessant, man fährt aus Deutschland weg an einen Ort, wo man denkt, da ist komplett anderes Wetter, und dann vergleicht man so die Wettersituation.
Ja.
Es ist immer ähnlich, es ist wirklich völlig, völlig irre, wie bescheiden eigentlich die Wettersituation in Deutschland immer ist. Also wie gesagt, ich habe ja die Theorie, dass der Deutsche deswegen so viel über Wetter redet, weil er recht hat, dass das Wetter in Deutschland einfach durch diese Kontinentalität total für den Arsch ist und übelst krass schwankt. Ne? Also wenn du sagst, okay, Mensch, es scheint gerade mal die Sonne, am Wochenende sollten wir mal rausfahren, zack, 10 Grad weniger, Dauerregen. Herzlichen Glückwunsch. Es ist einfach so heftig wechselhaft.
Ja, klar. Wenn wir jetzt nicht vom Wetter, sondern vom Klima reden, ist Deutschland ja eigentlich schon noch auf der Happy-Seite, ne? Was sich ja auch kulturgeschichtlich zeigt, dass da jetzt hier nicht ständig Bretterbuden durch Wirbelstürme weggerissen werden und irgendwelche riesengroßen Flutkatastrophen. Da muss man ja schon lange gucken, dass da von der Nordsee her oder so da mal Landstriche ausgelöscht wurden.
Ich wollte gerade sagen, sag das mal Rungholt.
Nee. Ja, aber
wobei das ja gar nicht so ist, ne? Da ist ja natürlich der Mensch auch schuld, weil sie der See da in ihrer Hybris Land abgetrotzt haben, dass es gar nicht das ihre war. Ne? Also da muss man auch sagen.
Ja, natürlich, aber ich sage es jetzt im Vergleich zu Bangladesch oder so. Ne? Deswegen.
Geografie ist Schicksal, wie man so schön sagt, ne?
Ja, boah, das ist aber auch schon fast ein AfD-Spruch heutzutage. Wenn es mal wieder um Klimaflüchtlinge geht.
Ja, also beziehungsweise dann demnächst vielleicht Kriegsflüchtlinge im Hinblick auf die Iran-Kriegsthematik, ja. Ne, wenn sich das weiter zuspitzen sollte. Ich meine, überleg
mal. Aber natürlich, was soll der Ort der Geburt anderes als Schicksal sein? Klar.
Na, es geht ja scheiß auf die Menschen. Es geht um die klimatischen Bedingungen durch die Lage, bedingt durch Gebirgsketten, Plattentektonik, Sonneneinstrahlung etc. Es ist ja nur Physik. Also geht ja nur um Physik, nicht um Menschen sind da jetzt ja egal. Es geht ja nur darum, wie es ein Stück Land sozusagen von seinen physikalischen Gegebenheiten bedingt, ne? Und was bedeutet das am Ende geostrategisch oder?
Ja, natürlich, nur in dem Wort Schicksal steckt ja so eine Art Empfindungsfähigkeit drin, ne? Also ich sag mal, so einem Granitblock, der empfindet kein Schicksal, glaube ich.
Also ich weiß, wo du mit deiner Empfindung hin willst, aber ich glaube, da warst du jetzt ein bisschen zu emotional aufgeladen. Es ist ja wertneutral, wenn ich sage, das ist Schicksal. Der Iran, beziehungsweise der Nahe Osten, hat durch seine Geografie und seine klimatologischen, wie auch immer, Grundkonstitution dazu geführt, dass es dort die ersten Hochkulturen gab. So. Und das ist nicht davon abhängig gewesen, dass da die smartesten Leute gelebt haben, sondern weil das Leben und die Organisation der Menschen dort am effizientesten und am besten möglich waren.
Weil da die smartesten Leute was machen konnten. Ne? Wenn die smartesten Leute kannst du smart sein, wie du willst.
Kannst smart sein, wie du willst, genau. Ja. Wenn du im Sumpf hockst und es die ganze Zeit schneit, dann ist halt scheiße.
So. Genau, da kannst du dir eine Scheibe dengeln oder irgendwas, aber.
Ja, überleg dir das doch mal, was wie Preußen einfach so Dinge gebraucht hat, wie Sümpfe trocken legen zu können und Kartoffeln, dass da überhaupt irgendwas entstanden ist. So. Also, das ist ja das Spannende daran, wie der Mensch mit Fortschritt der Technologie dieses Schicksal der Geografie sukzessive ein kleines Stückchen auch austricksen konnte oder überwinden konnte. Aber es gibt halt einfach Zusammenhänge, die wirst du nicht los. Du kannst natürlich in den Niederlanden neue Landmassen gewinnen. Das ist durchaus möglich, aber mit der Gefahr, dass durch größere Naturkatastrophen wahnsinnig viel Unheil passiert. Also wie beispielsweise jetzt hier Rungholt und so, ne? Also bei der Groten Mandränke, was da an flachem Land weggespült worden ist und nie wieder freigegeben wurde, weil die Deicharbeiten nicht ernst genommen haben, etc. Also es ist auch eine spannende Geschichte. Auf der anderen Seite ist halt die Geografie, ich greife schon mal vor zu meinem Kundenservice heute, hat ein bisschen was auch mit Geschichte zu tun. Die Niederlande beispielsweise, wenn wir jetzt gerade dabei sind, die sind geografisch auch wegen etwas anderem wichtig gewesen. Die sind ja von den Habsburgern, namentlich von den Spaniern, so ein bisschen gegängelt worden über 80 Jahre, glaube ich, 80-jähriger Krieg. Da gab es ja sozusagen den Gedanken, dass die Niederlande sehr wichtig sind. Zum einen, weil die protestantischen Städte dort platt gemacht werden mussten, aber zum anderen, Geografie, der Ärmelkanal liegt da und die verdammten Briten, was damals noch Engländer waren, sind halt über den Ärmelkanal am besten zu erreichen. Deswegen war es für Spanien sehr wichtig, die Niederlande zu kontrollieren, um irgendwie in Richtung England vorstoßen zu können. So, das war halt das Problem der Niederlande irgendwie. Auf der anderen Seite ist die Lage natürlich ganz hervorragend gewesen, um durch Handel dort wahnsinnig reiche Stadtgesellschaften zu entwickeln. So, also alles definiert sozusagen die das Fortkommen der Menschen an einem spezifischen Ort. Und es ist so viel simpler auf die Lage auf einer Karte zurückzuführen, als wir alle immer denken. So, das sagt es, Geografie ist Schicksal. Grenzen von Reichen verlaufen entlang geografischer Grenzen, welche Nationen in welchem Sprachbereich sich ausbreiten, hängt mit der Geografie zusammen, etc. etc. So das und deswegen ist ja Geografie so wahnsinnig spannend, weil das alles in diesem großen System existiert und alles miteinander zu tun hat. Werbung für Geografie zu Ende.
Ja, absolut. Also total faszinierendes Fach, wobei ich mir besonders in den letzten Jahrzehnten, ich habe auch ernsthaft drüber nachgedacht, irgendwie mich mit Geografie zu befassen an der Uni, als es darum ging, was man denn so studieren soll. Aber so als einfach ist das ja gar nicht mehr zu begreifen. Ne? Das sind ja so umfassende und grundsätzlich verschiedene Grunddisziplinen, die man heute unter Geografie zusammenfasst. Gibt es da noch sowas wie ein grundständiges Geografiestudium, wo man wie in der Schule alles so ein bisschen hat? Oder ist man da selbst beim Grundstudium schon sehr spezialisiert? Ne?
Du hast quasi eine Reihe von Spezialisierungsfächern. Hm. So, also ja. es gibt die große, also die Geografie in dem Sinne, würde ich sagen, gibt es gar nicht. Das ist ein Fehlverständnis, das die Schule einem irgendwie mitgibt. Hm. Es gibt natürlich die Erde und dann schaut man sich alle physikalischen Grundkonstanten, glaube ich, einzeln an. Hm. Ne? Also sowas wie Hydrogeographie, die Geomorphologie, ne? Also wie ist sozusagen, und das ist wiederum eigentlich ja auch nur eins nach unten verlagert, weil Hydrogeographie beschreibt die Wirkung von Wasser auf die Geografie so. Und das ist von, wie funktioniert Strömung in einem Fluss, also physikalisch, wie formt sozusagen dann dieser Fluss oder das Wasser, das sich in irgendeiner Weise physikalisch bedingt bewegt, dann die Oberfläche. Und dann gibt es halt die Geomorphologie, die das Ergebnis dieser Formungsprozesse ist. Also wie ist sozusagen die Oberfläche geformt? Und welche Auswirkungen hat die Formung dieser Oberfläche auf andere Systeme? Hm. Also es ist eigentlich ein sehr physiklastiges Studium. Deswegen ist es auch eine Naturwissenschaft und kein gesellschaftswissenschaftliches
Studium. Nicht nur, also die Grenzen, die werden ja ständig überschritten. Also zum Beispiel im Kurssystem der Sekundarstufe zählt das ja nicht als Naturwissenschaft, Geografie.
Du machst trotzdem einen Bachelor of Science und nicht auf
Dings. Ja, klar, trotzdem musst du deine Punkte fürs Abitur, kannst du mit Geografie nicht für Naturwissenschaften einbringen.
Also generell muss ich sagen, wie Geografie in der Schule wahrgenommen wird, macht für mich keinen Sinn.
Ja, glaube ich. Ja. Also das ist schon, aber es ist ja, du kannst ja da selbst in Richtung gehen, die ja dann Wirtschaftswissenschaften, Statistik, genau. Sozialwissenschaften und so weiter. Mhm. Das hat ja da gar nichts mit, also im Sinne schon mit Auswirkung, aber auf der anderen Seite ein Vulkanologe. Ne? Was hat der damit zu tun? Der ist davon so weit entfernt, wahrscheinlich wie ein Biochemiker von einem Juristen.
Für mich ist Geografie einfach nur die Lehre vom systematischen Denken.
Die Erde betreffend.
Ja und nein, weil was die Erde betrifft, betrifft ja auch alle anderen Himmelskörper, die auf den gleichen physikalischen, mit den gleichen physikalischen Merkmalen zusammenhängen. Also,
ja, natürlich, klar.
Sag mal, was abgetrennt ist, ist, glaube ich, zum Teil die Chemie. Also man braucht auch Chemie in der Geografie, aber da geht es dann darum, wie granular es wird. Ne? Also das Granularste, womit du dich in der Geografie beschäftigst, ist dann halt im Endeffekt das Mineralstrukturen von irgendwelchen Gesteinen. Aber da sind wir dann auch wirklich in der Geologie drin. Das ist meines Erachtens nochmal ein bisschen abgekapselt von dem, was du in der Geografie brauchst. Hm. Die Chemie ist dann, glaube ich, nochmal ein wichtiger Einzelfaktor, aber alles andere fließt irgendwie in die Geografie rein. Und ich wüsste nicht, welcher Bereich nichts mit Geografie zu tun hätte in der Wissenschaft. Alles hat irgendwie mit, also, ne, weil alles, worüber wir nachdenken, hat ja irgendwie mit der Erde zu tun.
Weil es irdisch ist. Ja, wahrscheinlich Theologie wahrscheinlich am wenigsten. Also jetzt rein die geistliche Dimension von Theologie, weil es ja wirklich nur noch Fantasie ist und Philosophie.
Wobei ja viel durch geografische, also durch Orte bestimmt ist, ne? Berge, Seen, Also die, wenn wir jetzt über die Bibel reden beispielsweise, ist ja super viel eben durch den Raum, in dem diese Geschichten stattfinden, irgendwie definiert. Auch Kreaturen beispielsweise wie der Behemoth, ne, oder der Leviathan oder so, die ja für Bereiche der Erde stehen. Da gab ja auch noch Cis, also sozusagen die Himmelsvariante. Also der Mensch arbeitet ja auch in seiner Theologie und in seiner Gedankenwelt mit dem, was er kennt. Und das ist halt im großen Sinne was Irdisches. Bis zu den Punkten, wo es das nicht mehr ist.
Ja, klar, aber man darf dann nicht den Fehler machen, dass man dort, wo Geografie, also, weil es hat ja jeder so seine Disziplin und man tendiert immer dazu, in der Geschichtswissenschaft ist das auch ganz besonders weit verbreitet, dass man dann andere Wissenschaften, die für dein Fach eine Hilfswissenschaft darstellen, dass man dann trotzdem sagt, okay, das hat dann trotzdem damit zu tun und ist das im Prinzip, also für Theologie ist Geografie sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise eine Hilfswissenschaft. Ne? Natürlich musst du wissen, wo der Berg Ararat ist und wie gesagt, bei manchen Bibelgeschichten ist es wahrscheinlich auch so besser, wenn man nicht so richtig topografische Kenntnisse hat, weil sonst ist es völliger Quatsch, was da drin steht. Aber klar, also viele Hauptwissenschaften werden im Kontext von anderen Wissenschaften dann zu Hilfswissenschaften, ne? Ohne die man die Wissenschaft gar nicht betreiben könnte. Ne? Das ist auf jeden Fall klar. Ich bin jetzt gerade so da drauf gekommen, weil du sagtest, Räume, das ist ja auch ein Wissenschaftsbegriff, ne? Also eine Professorin, bei der ich gelernt habe an der Uni Erfurt, die hat zum Beispiel einen Lehrstuhl für Geschichte und Entwicklung der Räume oder so ähnlich ist da bezeichnet.
Toll, ne? Super spannend.
Und da geht's auch, also da kann man sich von alten Seekarten bis hochmoderne Entwicklung damit beschäftigen. Ne? Also wahnsinnig interessant, ne? Interessantes Feld. Also
in der Schule gibt's ja auch ab der 10. Raumanalyse in der Geografie, also was du machst konkret. Und da fließt ja quasi alles rein, was einen Raum irgendwie definiert. Und da ist halt dieses harte Zusammenfließen von allen, du hast es gerade Hilfswissenschaften genannt. Und das ist ja, glaube ich, das Fehlverständnis davon, Geografie ist eigentlich keine Wissenschaft an und für sich, sondern Geografie ist das Bündeln dieser Wissenschaften, meines Erachtens. Also es ist irgendwie falsch konstruiert, weil am Ende beschreibt alles irgendwas Irdisches und Geografie heißt ja nun mal die Erde beschreiben. So, ja, und dementsprechend wir denken viel zu viel in Schubladen, fürchte ich, und darüber hinaus. Deswegen entstehen dann manchmal so Aha-Momente, wenn man sich sagt, ist ja krass, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, weil man irgendwie auch in der Schule dazu genötigt wird, an einem gewissen Punkt aufzuhören zu denken, weil der Wissensbestand nur in dieser Schublade irgendwie vermittelt wird.
Naja.
Also da möchte ich gar nicht sagen, ne, ich hatte das immer so ein bisschen witzhaft, Geografie ist für mich das Wichtigste, aber meine ich nicht so. Also am Ende des Tages geht es darum, um systematisches Denken und deswegen sollte man es eigentlich eher nennen, die Wissenschaft vom systematischen Denken. So.
Ja, also die ohne systematisches Denken einfach nicht funktioniert. Ne? Also Systematik in einem umfassenden Sinne. Das ist so, wenn ich jetzt mit meinem juristischen Denken, ne, das ist ja eine Systematik, die von ganz vielen logischen Grundpfeilern losgekoppelt ist und so in sich irgendwie funktioniert, wie Geografie nie im Leben funktionieren könnte, losgekoppelt von anderen Sachen. Ne? Das ist eine ganz andere Auffassung von Systematik.
Ja, ich glaube, Jura hat auch wirklich mit Geografie wenig zu tun, obwohl Jura natürlich, also in der Geografie spielt Jura keine Rolle, umgedreht ja aber schon zu einem gewissen Bereich. Wenn es jetzt um Sachen geht, die über Grenzen und so.
Ja, natürlich, so. Weil Geografie sind Tatsachen, an denen ich erstmal nichts ändern kann. Und die zu beschreiben und zu regeln, kann ich ein menschliches System wie Jura oder Rechtswissenschaft einführen, aber das ändert natürlich erstmal wenig an den geografischen Gegebenheiten. Ne? Also rein vom naturwissenschaftlichen Sinn her. Wenn ich es dann wieder Geografie in Sachen von Politikwissenschaft einführe mit Landesgrenzen und so weiter, dann ist das dann wieder was anderes. Aber das ist ja trotzdem alles ein menschgemachtes Raster, was da drüber geworfen ist. Mhm. Ne?
Ich habe jetzt gerade wieder an meine Stadtplanungsseminare gedacht und dass ich das verdammte Baugesetzbuch in Teilen auswendig lernen musste. Also doch, es hat doch mit Jura zu. Ich hab Quatsch erzählt. Jura fließt doch ein.
Ja, ja, natürlich, klar, aber erstmal nur um Sachen zu regeln oder so, ne? Ob irgendwo ein Fluss ist oder eine Bergkette, daran kann ein Gesetz nicht viel ändern. Es sei denn per Definition, ne? Da kannst du in einem Gesetz natürlich auch definieren, was ein Wald ist. Was Hochgebirge bedeutet und so weiter. Also das, was ein Gewässer erster Ordnung, ein Gewässer zweiter Ordnung ist und so weiter. Aber das ist ja nur, um diese naturgewordenen Fakten irgendwie händel- und regelbar zu machen. Ne? Deshalb braucht man die Definition. Also in einem See ist es nun erstmal egal, ob es nun Gewässer erster oder zweiter Ordnung ist. Ein See an sich. Den Fischen, die darin leben und dem Wasserabfluss, dem Wasserzufluss und ist das Bucki.
Naja, je nachdem, was die Regularien dann für diese Bewohner dieser Habitate bereithalten, ne?
Ja, ja, na gut. Also da sind wir jetzt gerade beim großen Rollback, ne? Da wird nicht viel Positives mehr bereitgehalten für die Bewohner von Habitaten.
Merkt man den CDU-Einfluss?
Was man merkt, ist, dass es so einen gesetzgeberischen Gleichlauf gibt zwischen Europa, Bund, Ländern. Und das ist eine politische Konstellation, in der habe ich noch nie gearbeitet. Ne? Also, weil normalerweise waren die Konstellationen immer so, dass in europäischen Institutionen, ne, wie Rat oder Parlament oder so, waren zum Beispiel die Konservativen nicht mehrheitsbestimmt, dafür aber vielleicht im Bund. Und in den Ländern war dann nochmal was anderes. Und jetzt hat man so eine konservative Phalanx auf europäischer Ebene, auf Bundesebene und auf der Bundesländerebene. Ne? Und das macht das, wenn man es Durchregieren nennen will, das Platzieren von bestimmten Gesetzes- und Regelungsvorhaben ist dann natürlich viel, viel effizienter und schneller, als wenn irgendwo eine grüne Regierung dazwischen grätscht oder eine linke Regierung dazwischen grätscht oder auch ein grünes Vorhaben von einer konservativen Regierung irgendwie ausgebremst werden kann. So, es ist da gerade keine Balance da. Ne? Also Balance klingt so wertend, also sind da keine gegenseitigen Korrektive. Ne? Oder Bremsklötze, wenn man es negativ betrachten will.
Also sprich, es geht schneller jetzt, aber nicht unbedingt im positiven Sinne.
Aus meiner Sicht nicht im positiven Sinne, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Gibt ja auch durchaus Leute, die sind der Meinung, dass es super ist, dass der Schutzstatus des Wolfs jetzt auf europäischer Ebene herabgestuft wurde und jetzt ganz schnell der ins Jagdrecht aufgenommen wird und so weiter. Ne, das ist zum Beispiel ein Regelungsverlauf, der sehr, sehr schnell verlaufen konnte durch so eine politische Konstellation. Das wäre vor 5 Jahren unmöglich gewesen.
Ja, ja. Weil wir gerade beim Thema sind, was ist denn eigentlich dein Take, wie man so schön sagt, zum Wahl, zu Timmy oder Hope oder wie auch immer, ne, vor der Insel Pöhl?
Ja, also es ist halt, wie soll man sagen, wenn man es jetzt auf einer Naturskala betrachtet, ist es halt erstmal in Anführungsstrichen nur ein Wal, ne? Und ich, also wovon ich eigentlich am meisten abgestoßen war, sind die ganzen menschlichen Eitelkeiten, die da in die Ostsee gesuppt sind um diesen Wal herum.
Meinst du jetzt dein Mitthüringer Robert Mark Lehmann?
Wer ist das? Ist das dieser selbsternannte Walexperte oder?
Ja, ja, genau. Okay. Das ist, ich glaube, der kommt aus Jena.
Weiß ich nicht. Ich kann es auch nicht einschätzen. Ich kann seine Expertise nicht einschätzen. Ich habe nur das Gebitsche hinterher und vorher so ein bisschen mitbekommen. Und also es verrät mehr über die menschliche Natur als über die Aquafauna. Es ist schon, es muss hinterher immer irgendwie Schuldige geben. Und Ich glaube, solche Diskussionen wären hinterher auch nicht geführt worden, wenn das arme Tier gerettet worden wäre. Ne? Aber es ist halt gerade, wenn sich so ein Tier in menschlichen Kontexten verirrt, ist es leider halt schon ganz oft verloren. Und ich glaube, man wird nie wirklich feststellen können, ob da nicht sowieso schon durch menschliche Einflüsse so geschädigt war, dass das gar keine Chance bestanden hat. Ne? Also ich glaube, das hat mal den Menschen grausamst vor Augen geführt, was da draußen in den Meeren los ist, ne? Weil da draußen verrecken jeden Tag wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht Tausende Timmys. Nicht nur Wale.
Weißt du, dass das deswegen so ein krasses Thema geworden ist, weil etwas sichtbar geworden ist, was man sonst eben nicht sieht?
Absolut, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also ich kann mich auch daran erinnern, es gab mal eine wahnsinnige Protestwelle gegen ein Kraftwerk oder ein Staudammprojekt auf Island, wo wirklich Massen von Erde bewegt werden sollten und ein riesiger Eingriff in die Landschaft und in die Natur. Und das hat halt in dieser Riesigkeit, in dieser Abstraktheit, war das einfach gar nicht zu kapieren, was das da bedeutet, da in der Einöde da sowas hinzukrachen. Und es hat die Menschen, diese Protestwelle, nicht wirklich erfasst, ne? Bis irgendwelche Leute irgendwo mal gefilmt haben, was so bei einer Landüberschwemmung passiert, wie so eine Eischale in Großaufnahme mit einem kleinen Küken umkippt. Und das Küken im Wasser ertrinkt und darunter war ganz traurige Musik von Björk gemacht. Und als dieses Video viral ging, war dieses Projekt gestorben in der Bevölkerung. Ne? Und dieser Fokus krass auf die klitzekleine Tragödie in dem großen Unfassbaren, das ist das, was Menschen kapieren, das ist die Skala, auf der wir denken. Ne? Und diese riesengroßen Zusammenhänge, das ist ja auch das, wo sich die große Politik und Wirtschaftszusammenhänge immer einen Vorteil verschaffen, dass das menschliche Denken überhaupt nicht so angelegt ist, diese großen Linien, diese großen Entwicklungen überhaupt zu kapieren und abschätzen zu können. Ne? Und wenn man dann in so einem Klein-Klein mit dem Blick ins Auge von einem Betroffenen oder einer betroffenen Spezies das sehen kann, dann hat's auf einmal Impact, dann denken auf einmal alle drüber nach. Ne? Also deshalb, ich bin riesen Wahlfan natürlich. Ne? Bin ja schon Paul Watson Foundation und Sea Shepherd Unterstützer bis seit Jahrzehnten. So ein Schwanengesang medial, um einen Wal zu veranstalten, während täglich Millionen von Tiere in Schlachthäusern verrecken, ist für mich als Veganer halt einfach auch nur pervers und zeigt das eben. Ne? Diesen Shift in der Wahrnehmung und in der Verarbeitung, in der menschlichen Verarbeitung von Tragödien. Ne? Das lässt sich halt einfach nicht einschätzen. In irgendwelchen Schlachthöfen in Jena, da funktioniert monatelang ein Betäubungsgerät nicht und Tiere werden da trotzdem durchgeschreddert und das interessiert kein Schwein. Ne? Hättest du da mal eine Einzelaufnahme, wie so ein Tier in Todesangst da im Schlachthof ums Leben kommt, das ist dann schon eine andere Sache. Und genauso ist das mit einem Wal, der gestrandet ist und wo ich mit der Kamera draufhalten kann, oder Walen, die wegen Fischnetzen oder Umweltverschmutzung weit draußen in den Ozean verrecken und absinken und die nie jemand zu Gesicht bekommen hat. Ne? Also insofern war das Opfer von Timmy schon ein ganz, ganz bedeutendes, finde ich, ne, um das den Leuten vor Augen zu führen. Und das finde ich eben das Perverse, dass jetzt hinterher rumgebitscht wird. Wer war denn jetzt dran schuld, dass wir den nicht retten konnten? Warum hat er ein scheiß Fischernetz im Maul gehabt? Das ist doch eigentlich die Frage, die ich stellen sollte. Oder warum war er so desorientiert, dass er irgendwo in die Ostsee reinschwimmt wegen irgendwelcher Sonargeräusche vom Militär oder Windkraftanlagenbau oder was weiß ich auf hoher See? Ne? Sachen, die Meeresfauna belasten. Das sind Diskussionspunkte, die ich mir gewünscht hätte. Ne? Die das Opfer nicht sinnlos machen würden. Aber ob ich da jetzt nun einen einzelnen Wissenschaftler fertig mache oder ein Rettungsteam über einen Klee lobe oder nicht. Das sind alles menschliche Eitelkeiten, die in der Diskussion nichts zu suchen haben, finde ich. Ja.
Das war eine absolut grandiose Zusammenfassung, Mike.
Schön, danke. Also, das freut mich ja, dass wir da mal so einer Meinung sind.
Diese Debatte ist ja so weit weg vom Wahl eigentlich.
Ja.
Und der Wahl ist ja auch nicht der Wahl, sondern der Wahl ist ja nur ein Symptom. Hm. Und gerade das Phänomen, dass ausgerechnet ein Wahl so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, wo es ein einzelnes, kleineres Tier halt niemals täte, weil es so fucking groß ist und dort rumliegt, wo es nicht rumliegen sollte und nicht weggeht, weil wir es nicht ignorieren können. So, weil es einfach wie so ein Dorn im Fleisch steckt, weil es einfach so ein fucking großes Tier ist. So, das ist krass, ist ein krasses Symbol einfach.
Also es taugt zu einer biblischen Geschichte, ne? Der Wal, der vor einem Fischerdorf angeschwemmt wird, und wie geht die Gemeinschaft damit um? Das könnte eine Geschichte aus der Bibel sein, ne?
Ja.
Also es hat durchaus was absolut symptomatisch Beschreibendes von einer Gesellschaft und auch Diagnostisches, ne? Muss man ja auch dazu sagen, wo ja, wir leben ja sowieso im Zeitalter von solchen Debatten, die eigentlich eher, wo man eine Diagnose anstellen kann. Das ist ja im Prinzip auch das Geschäftsmodell, was du für dich gefunden hast, das in ganz vielen Diskursen, ne? Du könntest genauso ein Video über einen Zustand eines Teils der Gesellschaft machen, über was findet gerade mit Literaturkritik statt, Dennis Scheck.
Ha!
Ne?
Ha! Oh ja, der nächste Take, den ich von dir hören möchte.
Oder was hat die Budgetkürzung bei dem Psychotherapeuten irgendwie zu bedeuten und so weiter. Das sind ja alles Themen, die wir uns heute noch widmen können, aber das sind alles so Themen, die mehr über die Gesellschaft und das Drumherum aussagen, als über dieses Kernthema an sich. Ne? Es ist schon sehr, 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 sehr interessant. Insofern beneide ich dich gerade ein bisschen um deinen Job. Gerade jetzt, wo du da Funktionketten entrissen bist und wieder
entronnen, meinst du?
Entronnen und wieder loslegen kannst. Hast du dir Arbeitsweisen da trotzdem mitgenommen in Sachen Qualitätssicherung?
Also das traurige, in Anführungszeichen traurige Fazit daraus ist, dass wir jetzt halt mit einer eigenen Version von Tabellen weiterarbeiten.
Okay, ja, also ich habe mir dein Fazitvideo habe ich mir reingezogen. Also auf dem Stand bin ich. Das hat mir noch so ein ganz kleines bisschen gefehlt. Was ist jetzt in deinem Alltag als Relikt hängen geblieben oder als, sag ich mal, schleimiger Bodensatz in der Kaffeekanne vom alten Aufguss, ne?
Wir arbeiten jetzt mit den mit einer Rumpfversion dieser Tabellen weiter, weil sich herausgestellt hat, dass der Produktion hilft und Teilen der Redaktion hilft, Dinge strukturiert von einer Hand in die andere übergeben zu können. Die Tabellen, mit denen wir gearbeitet haben für den ÖRR, die waren noch sehr viel komplexer, weil es da ja um was Archivarisches geht am Ende des Tages. Mhm. Ja, und irgendwo auch um was Juristisches.
Ja, ja.
Das ist ja die Ebene. Und bei uns geht es jetzt einfach nur um das Nachvollziehbare, dass sozusagen, wenn ein Prozess an eine Hand weitergegeben wird, die vorher noch gar nichts mit dem Prozess zu tun hat, dass sozusagen keine Fehler da auf dem
Also
dem
für Übergang euch ist die Handelbarkeit können. Und diese ganzen Zeilen zur Rechenschaftspflicht, die sind sozusagen weggefallen, ne? Okay, verstehe
ja, ja.
ich.
Also es ist jetzt trotzdem nur noch, ich sag mal, ein Drittel des Aufwands dieser reinen Tabellenarbeit, aber es ist trotzdem ein Aufwand, den ich persönlich als Schreibender wo ich sage, ich könnte das nicht, wenn ich jetzt in dem Prozess irgendwie alleine wäre, da wir ja aber trotzdem mit derselben Mannstärke weiterarbeiten wollen, also das ist ja mein ausgemachtes Ziel, dass ich keine Leute entlassen muss, jetzt nur weil wir sozusagen das jetzt wieder umbauen. Deswegen haben wir ja auch dann dieses Parabelpost-Konzept gestartet.
Da habe ich übrigens abonniert. Vielen Dank für den Service.
Wie findest du es bis jetzt?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe in die zwei, die existiert haben, als ich mich eingeschrieben habe und meine Spendenbereitschaft zementiert habe. Da hatte ich mir was durchgelesen, das fand ich noch ein kleines bisschen zu karg, aber was jetzt vorgestern, glaube ich, oder so, kam Nummer 6, nee, was war das?
Sonntag, 6.
Das habe ich reingelesen, fand ich schon sehr interessant, ja. Also werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Und ich finde das eine coole Sache. Also weil es ein bisschen anachronistisch ist, aber in einer Art und Weise, die mich trotzdem informiert hält. Vielleicht ist das für jemanden wie mich, der sich, ich möchte mich von dem Gefühl befreien, nicht zu wissen, was relevant ist. Weißt du, und möchte aber trotzdem nicht einen Tag auf YouTube deswegen verbringen, um dieses Gefühl loszuwerden. Und da ist das genau das Richtige.
Ja, das ist auch wieder on point. Ne? Also der gefühlte Anachronismus ist ja das, worum es geht. Ja. Also dass man sagt, dass man gerade diese ganzen algorithmischen Zusammenhänge einfach mal ad acta legen kann und über Sachen redet, die total uninteressant sind. Also für den Algorithmus, die aber wichtig sind. Oder zu Sachen, was sagt, die weil der Algorithmus die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, nee, ihr werdet jetzt nicht über den Völkermord im Sudan einen Beitrag veröffentlichen, weil da kann ich ja gar keine Werbung draufschalten. Ja. Also gerade das sind so Punkte, die da untergebracht werden können und sollen. Und das ist sozusagen so ein Teil der Refinanzierung dieses Gesamtsystems. Und das ist ganz gut angenommen worden.
Cool.
Und bin da eigentlich relativ guter Dinge. Ich bin gespannt, wie es jetzt im Sommer aussehen wird. Das wird nochmal eine Herausforderung, weil da ja die Menschen einfach im Urlaub sind und dementsprechend auch die Aktivität auf YouTube sehr gering ausfallen wird und dann doch eine sehr deutliche Einnahmequelle dann 3 Monate wegfällt.
Ich möchte es da mal als journalistisches Orchideenfach bezeichnen, was du da betreibst, ne, eben diesen geringeren Prozentsatz von Leuten, die dann sagen, boah, hätte ich doch gern mehr dazu gewusst, eben diese, weil es ist ja so eine Art von Shownotes aufbereitet, Leute, die mehr wissen wollen, die anderes wissen wollen und so weiter, die jetzt nicht die Härte sind, die im Algorithmus vorangetrieben wird. Ne? Und ich glaube, das kann eine relativ kleine, aber feine, schlagkräftige Truppe in deinem Universum werden. Ne? Bin ich mir relativ sicher. Also so eine Art, ja, das hat man ja auch als Band oft, dass du wirklich so eine Kernfolgerschaft hast, die einfach mehr will, mehr wissen will, mehr haben will. Und die ist sehr, sehr wichtig, die zu beglücken und happy zu halten. Das ist oft mehr wert als der leicht weggewehte Fame von so Bystandern im Fantum. Ja. Ne? Also,
nennen wir es Elitenförderung.
Ja, okay, das ist jetzt ein großes Wort. Das klingt eher so wie ein 10-Millionen-Scheck für eine Uni. So eine Elitenförderung. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Absolut. Aber Dennis Scheck, da haben sie deine Augen so kurz geleuchtet. Deshalb will ich das nochmal ansprechen. Das ist eine schöne Debatte, oder? Ich genieße das.
Geiler Diskurs, wirklich. Also auch ein Orchideendiskurs, der, glaube ich, niemanden interessiert, außer Feuilleton-Journalisten.
Aber
sehr, sehr, also AutorInnen, die. Ja, sag du mir doch mal was.
Weiß ich da.
Hast du jemals was von Ildiko von Kürti gelesen?
Ich habe bis jetzt immer nur. Ja, habe ich was von ihr gelesen? Ich glaube, ich habe mal ein Hörbuch irgendwie, ja, aber von. Die hatte mal vor einigen Jahren, ich glaube, mit das Ding, mit dem die berühmt geworden ist. Irgendwie sowas, da fand ich das eigentlich gar nicht so scheiße. Also so von der. Wie sie schreibt oder spricht oder ich glaube, es war eher so in einem Hörbuch-Kontext. Aber ist zumindest ein Name, der mir was sagte. Die andere Dame habe ich noch nie von gehört. Dennis Scheck kennt man natürlich, wenn man da immer mal da interessiert ist und zu den 5% Einschaltquote, die da seine Sendung da mitverfolgen. Ich fand den eigentlich immer ganz unterhaltsam, wie er da so die Bücher in die Tonne kloppt. Ist natürlich kein Ersatz für Reich Ranitzky, ne, vom sag ich mal, von der Lebensgeschichte und von dem ganzen Intellekt, der da dahinter steht, mit dem irgendwas abgekanzelt wird. Aber ich fand den eigentlich so immer ganz unterhaltsam. Ich finde bei der Debatte jämmerlich, dass da Sexismus zu einer Promomasche gemacht wird. Ne? Also, weil nach meinem Verständnis, ich finde es gut, wenn eine Debatte über Sexismus geführt wird, aber dann soll doch bitteschön das Werk der Anlass sein und nicht die Kritik an dem Werk daran. Ne? Und wenn über die Kritik an einem Werk mehr gesprochen wird als über das Werk, ist das sowohl für den Kritiker kein Ruhmesblatt, als auch für diejenigen, die das Werk geschrieben haben. Ne? Also das mal so als Vorbemerkung. Ne? Und ja, dass es da Leute oder Verlage auch nötig haben, dann so vermeintlich am Puls der Zeit zu sein und dann so eine Sexismusdebatte als Promomasche zu nutzen, finde ich der Thematik absolut unangemessen. Komplett. Und man weiß, wie das funktioniert so in der Branche, und ich bin mir relativ sicher, die schicken sich Sektflaschen hin und her, die Autoren, ja, und die Kritiker und die Verlage.
Ich denke auch. Also wobei ich bei Ildikó von Kürti jetzt gar nicht gesagt hätte, dass sie diese Sexismusdebatte direkt aufgemacht hat. Sie hat vielleicht den Raum gelassen, das so zu interpretieren, in den so viel.
Ja, sie ist halt die namhafte Autorin, die da eben so ein bisschen den Multiplikator auch spielen kann. Ne?
Naja, und Sophie Passmann hat wieder eine Shitshow draus gemacht, aber das ist ja ihr.
Okay, ich kenne die Dame nicht.
Das ist halt ihr Markenzeichen. Also von daher ist es wirklich eine traurige Werbeaktion auf den Rücken anderer am Ende des Tages. Aber auch, also das Grundthema, das keineswegs sexistisch ist, sondern trotzdem diskutiert werden sollte, nämlich die Frage, welche Art von Show sollte eine solche Kritik sein und mit welchen Weihen sollte ein Kritiker zelebriert werden. Ne? Mhm. Also warum darf jetzt dieser Mann Werke anderer Leute in die Mülltonne werfen mit öffentlich-rechtlichem Auftrag? Das ist durchaus eine Frage, die man zumindest stellen darf. So, und da darf man auch die Frage stellen, ob die Art und Weise, wie gewisse Sachen tituliert werden, ob das im allgemeinen Sinn so vertretbar ist. So, das, ne, also völlig unabhängig davon, wie ich das selber jetzt empfinde. Wir haben ja gerade gesagt, der Mensch braucht klare, eindeutige Symbole, um Sachen zu verstehen, und daher macht diese Tonne durchaus Sinn. Und wenn wir bedenken, wie viele zigtausend Bücher pro Jahr, zehntausend Bücher in Deutschland im Jahr rauskommen, und mit welcher Geschwindigkeit und teilweise sehr halbseitenden Qualität vieles davon abgeliefert wird, ist es durchaus gerechtfertigt, da Sachen in die Tonne zu werfen. Wenn es denn Metriken gibt, auf denen man das fußen lassen kann, so, und es nicht nur ein Gefallen ist. Ich kenne das ja noch aus Zeiten meines Musikkritikertums. Ich bin auch für viele Sachen sehr schlimm angefeindet worden. Und diese Grenze zwischen, es gibt einen Grund, warum man es ablehnt, und es ist irgendwo auch eine persönliche, ein persönlicher Kunstgeschmack, die ist halt fließend. So bei
muss es ja bei Sprache, geht ja gar nicht anders, wenn es authentisch sein soll.
Ich glaube, bei Musik ist es noch mal anders als bei Sprache, weil Sprache
ist objektivierbarer als Musik.
Ja,
ne? Irgendwie da gebe ich dir recht. Also ist aber nur so ein Gefühl, was ich habe. Aber ich weiß, was du meinst.
Also man kann eine einfältigere Grammatik beispielsweise kann man erklären durch beispielsweise das Gefühl, das vermittelt werden soll. Wenn man einen Protagonisten beispielsweise in einer spezifischen Szene verorten möchte, weil man besonders ruppigen Erzählstil irgendwie umsetzen will. Also es kann ja auch ein künstlerisches eine künstlerische
Idee
sein, die man da umsetzt. So, dementsprechend ist ein Stilmittel. Mhm. Es lässt sich besser erklären, warum etwas so zu sein hat. So, und da lässt sich das irgendwie besser diskutieren. Ich finde, als jemand, der durchaus auch schon vernichtende Kritiken für sein erstes Buch bekommen hat, erstaunlicherweise nicht für mein zweites, ha, Gott sei Dank, finde ich es natürlich klar, dass es extrem emotionale Reaktionen beim Autoren hervorruft, wenn das dann das Herzblut, was da reingeflossen ist, oder die hintergründigen Ideen, wenn das nicht gewertschätzt wird. Aber so ist das nun mal in der Kunst.
Das, auf der Seite bin ich ja auch oft genug, ne, dass du... also ich bin durchgehört absolut nicht zu den Künstlern, die sagen, Kritiken sind mir scheißegal. Ne? Also, ja.
Ich finde das auch in Ordnung, das zu äußern. Und ich finde das in Ordnung, da einen Diskurs zu führen, es dann aber in die Niederung einer Sexismusdebatte zu zerren, um jedwede Verteidigung des Kritisierten im Vorfeld schon unmöglich zu machen, finde ich.
Ja, und vor allem auch erstmal, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, ne? Ja. Weil es ist ja nun mal ein alter, weißer Mann. Und das ist natürlich ein Lautverstärker für den Sexismus-Schrei ohne Ende, ne? Weil es genau den Parteikonstellationen der innergesellschaftlichen Debatte zum Sexismus entspricht, ne? Und das als Promomasche zu benutzen, mein erster Gedanke war, hätten die Autoren oder Autorinnen, die so viel Feingefühl für die gesellschaftlichen Zusammenhänge und Debatten und Diskussionsnotwendigkeiten in ihrem Werk entwickelt, wie in der Marketingüberlegung für diese Bücher, dann wäre sowohl den Werken mehr als auch der Debatte mehr geholfen gewesen. Ne? Also es ist, da steckt so viel Genialität in der Marketingstrategie drin und in den beiden Büchern. Nach allem, was ich bis jetzt von Leuten, auf deren Urteil ich vertraue, höre, ist das in den Werken halt eben dieses nicht der Fall. Ne? Also es wird jetzt nicht im deutschen Literaturkanon Eingang finden.
Ich finde interessant, dass also die Buchbranche ist nochmal eine ganz andere Welt als beispielsweise die Musikbranche. Mhm. Das läuft da, also die sind sehr in sich geschlossen. Mhm. Da ist alles sehr wichtig, obwohl es an Zahlen gemessen nach außen eigentlich gar nicht so wichtig ist, weil es so eine gesamtkulturelle Bedeutsamkeit irgendwie hat, was über allem hängt, ne? Weil es sind ja Bücher, Leute lesen, alle sind eigentlich sehr lieb miteinander. Das ist auch sehr interessant. Also es gibt da nicht diese krassen Spannungen eigentlich, die es so in der Musikbranche gibt, nicht so krasse Persönlichkeiten. Mhm. Also sicherlich schon krasse Persönlichkeiten, aber die sind halt irgendwelche verschrobenen Leute, die halt irgendwie verschroben sind. Hm. Ne? Also, I don't know. Aber das ist alles irgendwie eine sehr liebe Ecke. Deswegen fällt das vielleicht gerade so auf, dieser Diskurs. Und vielleicht ist deswegen eine Sophie Passmann auch so erfolgreich mit dem, was sie macht, weil sie eine sehr aggressive Art in diese doch eigentlich recht gesetzte Welt bringt. Mhm. Hm. So dieser Aktivismus ist da ein Fremdkörper, der sehr aufstößt, glaube ich. Und deswegen ist diese Debatte auch jetzt so groß plötzlich. Mhm. Und also das ist, also ich bin ja mittlerweile nun Autor auch so, ne? Aber ich bin ja trotzdem recht distanziert und ich habe das jetzt nur im Zuge der Entwicklung bei meinem zweiten Buch mitbekommen, weil ich war jetzt ja auch mal auf der Leipziger Buchmesse so und bin da auch mal ein bisschen mehr Leuten aus diesem Kontext über den Weg gelaufen. Ist zumindest meine Wahrnehmung jetzt so als teilweise Außenstehender.
Ja, okay, also ich kann deine Rolle da völlig nachvollziehen. Ist ja bei mir mit der Musikindustrie genauso, ne? Man ist nah genug dran, um einen Einblick zu haben, aber macht in seinem Leben trotzdem noch genug anderes, um nicht dazu zu gehören, Ne? Das ist schon so. Ja, ja, also da glaube ich, dass du es ganz gut einschätzen kannst. Aber okay, diese Sophie Passmann habe ich bis jetzt wirklich überhaupt nicht wahrgenommen. Aber es ergibt natürlich Sinn, dass man in einem relativ befriedeten Milieu dann mit Radikalität da gewisse Effekte erzielen kann. Ne?
Ja, du bist ja auch nicht Zielgruppe.
Okay.
Also ich meine, bist ja auch ein alter weißer Mann.
Ja, klar. Also per Definition
bin ich das. Ihr Roman heißt ja alte weiße Männer. Ne? Also.
Ja, okay. Ja, klar. Aber das ist natürlich, was ist das? Rassismus? Oder
Aktivismus?
Nee, ich meine nur, wenn man jetzt jemanden, nur weil er ein alter weißer Mann ist, dem bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Oder ist man erst ein alter weißer Mann, wenn man bestimmte Eigenschaften hat? Oder ist man das per unabänderlichen Eckpfeilern und Definitionspunkten?
Mike, das Schöne ist doch, wenn du rein statistisch zu einer besser gestellten gesellschaftlichen Gruppe gehörst, hast du kein Recht, dich zu verteidigen. Also halt's Maul und akzeptier's.
Du, das ist zu einer gewissen Weise auch fair, ne? Weil man auch so viele Vorteile abgreift, dass ich es auch fair finde, mal Debatten kulturell einige Nachteile zu haben. Da habe ich ja gar nichts dagegen. Ne?
Ja, also das ist ja auch der Punkt. Also das klingt jetzt schon wieder so komisch. Man muss ja auch den Raum geben, den andere Gruppen der Gesellschaft sich dann nehmen können. Also ja. Man muss ja ein Stück weit auch von sich aus weichen, um gleiche Repräsentanz zulassen zu können. Allerdings finde ich, dass manche Leute halt nur, weil sie sagen, dass sie diese Repräsentanz verdient haben, sie nicht automatisch verdient haben. Das ist mein Punkt.
Okay, ja, kann ich nachvollziehen, den Gedanken. Ja, also ich sehe das halt immer so ein bisschen von der Effektivität her. Ne? Also ich denke da so eher final. Weil für mich ist ganz vieles von dem Gelaber, was ich da wahrnehme, halt eher so ein Empowerment und Profilieren in der eigenen Bubble, die gar keinen Veränderungseffekt nach außen erzielen kann.
Das ist doch die große, das ist ja die Frage schlechthin. Ne? Ist es Aktivismus oder ist es Geschäftssinn? Ist Sophie Passmann jetzt jemand, der aktiv die Gesellschaft verbessern will oder will sie einfach Geld verdienen? Das ist der giftige Dorn, der in jeder aktivistischen Entwicklung ja drin steckt, weil es sowohl die einen als auch die anderen.
Und das geht nicht beides.
Ja, und es gibt die einen oder die anderen. Und sie sind immer gleichermaßen vorhanden in solchen Bewegungen.
Ja, okay. Also da kann man sich nicht so leicht machen wie ein US-amerikanischer Fernsehprediger, der sagt, Jesus will, dass ich erfolgreich bin und die Welt verändere. Ne? Das ist doch überhaupt kein Problem. Das lässt sich doch alles miteinander vereinbaren. Also
Glaube ist ja kein Aktivismus, Mann.
Klar. Aber Aktivismus, der nicht auf Profit schielt, ist natürlich ungleich authentischer und wahrhaftiger, ne? Und dadurch auch irgendwie mitreißender, klar. Aber also, dass es da nicht gewisse Synergien geben kann, das verstehe ich nicht. Das ist ja bei der Musik, die ich betreibe, natürlich möchte ich Leute zum Denken anregen und vielleicht deren Denkweisen und damit auch ein kleines Stück Menschen verändern, aber dass man dabei nebenbei in Anführungsstrichen auch noch Geld verdient, das ist ja auch evident.
Ja, aber würdest du das als Aktivismus bezeichnen, was ihr macht?
Also ich sag mal so, ohne den Aktivismusgedanken würde ich es nicht mehr machen. Dann würde ich das gleiche Geld sicherlich mit irgendwas anderem verdienen. Dazu bin ich clever genug. Aber nur wegen des Geldes mache ich keine Musik.
Ja, aber nee, das war nicht die Frage. Meinst du, dass das eure Kunst aktivistische Kunst ist?
Ich weiß nicht richtig, was du jetzt mit Aktivismus meinst. Also sie ist auf jeden Fall politisch. Sie ist politisch zielt auf die Überzeugung von Menschen hin. Doch, schon.
Okay.
Also das schon.
Also ist sie aktivistisch?
Ja, also ich habe von der Intention her sicherlich schon, aber ich habe auch festgestellt, dass sie auch in einer Art und Weise funktioniert, die unserem Aktivismus gar nicht entspricht, ne? Also ich treffe auch, weiß da, wie die Metal-Szene gestrickt ist, ne? Gerade auf Wacken und ich sag mal so besser situierten Festivals, wo auch mal Leute 2000 Euro für so ein Festivalwochenende ausgeben können und sich das leisten können.
Also mit ihrem Aktivismus so viel Geld verdienen.
Nee, da treffe ich auch Leute und sagen, ja, pass mal auf, ich bin ja ein Unternehmer aus Bayern, habe ja eine gute mittelständische Firma oder so und was ihr ja mit eurem Revolutionsgelaber oder so, ich finde die Musik geil, aber euer Standpunkt ist wichtig für die Definition meines Standpunktes. Ne? Und dadurch, die Sachen, die ihr ansprecht, bringen mich zum Nachdenken über bestimmte Dinge und ich komme nicht zu dem gleichen Schluss wie du. Aber ich habe erstmal darüber nachgedacht und insofern ist das wichtig, um meinen Standpunkt zu definieren. Mhm. Ne? Und ich komme dann eben zu dem Schluss, dass ich konservativer gestrickt bin als du. Das ist ja Reaktionismus, den wir dann da betrieben haben. Ne? Fast. Ne? Aber da hat der Aktionismus überhaupt nicht das bewirkt, was wir bewirken wollen. Aber trotzdem ist es wichtig für jemanden, den wir da erreicht haben und zum Nachdenken angeregt haben und jemanden wenigstens, der nicht weiter in der grauen Masse mitschwimmt in Bezug auf eine bestimmte Thematik, sondern sich einen Standpunkt erarbeitet hat durch eine Anregung.
Sehr spannend.
Ist nichts, worauf ich selber gekommen bin. Das habe ich wirklich erst, war auch so ein Aha-Moment, wenn man mit Leuten redet.
Da ist jetzt die Frage, bei richtigem Aktionismus wäre doch das nicht akzeptabel, oder?
Da wollte ich sagen, das ist Aktionismus, der dann für dein eigenes Ziel, für das du akquirieren und aktivieren willst, nach hinten losgegangen ist. Ja.
Aber gut, vielleicht ist man dann auch einfach ein schlechter Aktivist.
Kann durchaus sein, aber trotzdem habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet, dass das trotzdem ein Mehrwert ist, den man in einer Welt schafft, wenn man zumindest von einer pluralistisch-demokratischen Gesellschaft ausgehen will. Ne? Weil da ist es ja heutzutage, wir sind ja diesbezüglich dermaßen am Arsch, dass es schon ein Vorteil ist, wenn Leute im demokratischen Spektrum überhaupt zu bestimmten Themen eine Meinung haben, zu der sie stehen, die verhandelt und diskutiert werden kann. Ne? Dass man Desinteresse exterminiert. Ne? Dass man Gleichgültigkeit in Interesse umwandelt oder zumindest in Aufmerksamkeit umwandelt. An so einem Punkt sind wir ja. Ne?
Aber ist dann alles Aktivismus oder ist gar nichts Aktivismus?
Ja, das kommt dann drauf an, wie groß du den Fokus ziehst. Ne? Ich kann natürlich auch aktivistisch handeln, indem ich sage, ich möchte Leute zum Nachdenken anregen und ihren Standpunkt zu definieren, ohne da eine bestimmte Richtung provozieren zu wollen. Ne? Das, wenn du das so auf diesbezüglich kann man ja auch aktionistisch unterwegs sein. Ne? Absolut. Ich glaube, als so jemand sieht sich in seiner Hybris Markus Lanz zum Beispiel. Ne? Das kommt darauf an, wie groß man den Fokus da aufmacht bei Aktionismus. Willst du, wenn du Aktionismus im Sinne verstehst von... Nee,
Aktivismus. Aktivismus. Nicht Aktionismus.
Was ist da der Unterschied genau?
Na, Aktionismus ist, dass man einfach handelt um des Handelns willen.
Ach so.
Ohne Aussicht darauf, dass es wirklich was bringt, sondern nur um sozusagen
aktiv zu sein. Ach so, habe ich das so in eine Pfanne geworfen. Also mein Handeln oder Denken, das ist schon mit einem Ziel. Ne? Also ist es eher Aktivismus.
Also definiert sozusagen das Ziel, das Handeln, oder ist dem Handeln das Ziel, also läuft das Ziel mit, netterweise, oder ist das Handeln dem Ziel unterworfen? Ich glaube, das definiert dann Aktivismus.
Ja, also wenn du so möchtest, ist das, was The Section auf der Bühne gemacht haben, das war Aktivismus, ne, weil der wirklich dran geglaubt hat, an diesen ganzen Quatsch. Und das, was Powerwolf oder Morbid Angel oder Slayer auf der Bühne machen mit ihrem Satanismus oder mit ihrem klerikalen Anstrich. Das ist irgendwie dann Aktivismus, weil es halt eine sinnentleerte Tradition oder ein Ritual ist, was gar nicht irgendwo...
Ich frage anders. Macht ihr die Musik, um eure Werte zu verbreiten, oder macht ihr Musik und verbreitet dabei eure Werte?
Ach so, also das ist, das habe ich ja gedacht, habe ich beantwortet. Das ist auch immer das Bild, was ich in Interviews bringe und so weiter. Also ich habe damals in der Schule gemerkt, dass am Lagerfeuer mit der Gitarre hören wir mehr Leute zu, als wenn ich den gleichen Scheiß aus dem Liedtext in die Schülerzeitung schreibe.
Hm.
Ne? Und das war meine Motivation, okay, Musik zu machen. Und
dann,
das ist sicherlich ein Stück weit über die Jahre und mit dem Erfolg auch in die Richtung gedriftet, dass die Musik, das Musikmachen wichtiger geworden ist. Ne? Es kam einfach mit den Skills, mit der Erfahrung und so weiter, ist die musikalische Form schon wichtiger geworden. Also es ist ein Stückchen weiter in die Richtung geschiftet. Wir machen Musik und überzeugen dabei. Aber diese... Der Hauptteil ist immer noch, dass wir eigentlich überzeugen wollen. Ja.
Ich habe das tatsächlich nie so aktivistisch wahrgenommen, aber es könnte daran liegen, dass ich Markus nicht immer so gut verstehe.
Absolut, nein, das hat ja auch Methode. Es ist ja auch ein Stück weit ein trojanisches Pferd. Ne? Also wir versuchen die Musik ja schon so zu machen, dass du dir auch einfach einen geilen Metal-Song anhörst, ohne drüber nachzudenken, worum es da gerade geht. Aber wenn du willst, kannst du da schon dann reindiven und konsumierst da auch ein Stück weit Ideologie dabei. Ne? Das ist einfach so. Und da haben wir ja nie einen Hehl draus gemacht. Also das hat aber auch wir haben eine ganz bewusste kommerzielle Limitierung. Ne? Weil unsere Videos auf YouTube nicht durch die Decke gehen, wegen der Thematiken. Schon allein wegen unseres Bandnamens nicht. Ne? Wurde ich auf den unfassbaren Erfolg von Electric Callboy angesprochen. Ne? Und da habe ich auch gesagt,
nie war Dadaismus so erfolgreich.
Ja, aber wie gesagt, man freut sich für die Jungs und ist auch begeistert davon, aber es ist natürlich, und das war so direkt im Vergleich angesprochen, ne? Und da habe ich gesagt, ja, schaut mal, bei einer Electric Callboy Show, da begrüßt euch eine heiße Stewardess auf der LED-Wand und macht eine Ansage, bei uns werden in 30 Sekunden 500 Wale abgeschlachtet auf der LED-Wand. Was hat mehr kommerziellen Appeal? kannst du für dich selber entscheiden, ne? Ja. Ohne das andere abzuwerten. Das sind ja völlig andere Sportarten. Und deshalb ist das, glaube ich, ein authentisches Zeichen für unseren Aktivismus, dass wir uns durch die Thematiken auch selber kommerziell limitieren.
Meinst du, um das abzuschließen, weil wir ganz dringend zum Kundenservice gehen müssen, sonst schaffen wir es nämlich nicht mehr. Meinst du, ich mache Aktivismus?
Wieder kommt es darauf an, wie groß man den Fokus ziehen will. Ich finde, du machst unfassbar wichtige medienpädagogische Arbeit im Sinne von, dass Leute Umgang mit Medien lernen und Medienanalyse lernen, Grundfertigkeiten, Gedanken, darauf hingewiesen werden. Natürlich ist das ein Stück weit so ein Instant-Produkt, was du anbietest, ne, weil du ja die Medienanalyse für die Leute machst und die das nicht selber machen müssen. Das ist ja der Service, den du bietest. Also ein großer Teil deiner Arbeit nehme ich als medienanalytisch wahr. Also woraus du deine Schlussfolgerung dann ziehst und so. Das ist ja ein Produkt von Medienanalyse und Diskursanalyse und so weiter. Insofern, wenn man das als Agenda begreifen will, dann würde ich sagen, ja. Weil du, ähnlich wie wir mit der Musik, du könntest dir es auch leichter machen. Also.
Aber ich glaube, dann bin ich eher ein Aktivist wider Willen, weil ich würde es mir gerne leichter machen, ich kann aber nicht.
Ich stehe hier und kann nicht anders. Da sind wir dann wieder bei Luther. Der hätte es auch gern leichter gehabt. aber er hat sich da nicht vor seiner Verantwortung versteckt. Ne? Und wenn das.
Ich meine, für Luther hat es sich dann am Ende ja trotzdem gelohnt, ne? Also vielleicht.
Für ihr, er stand ja auch nicht im 30-jährigen Krieg auf dem Schlachtfeld, ne? Klar. Ja. Aber verstehst du, was ich meine? Ne? Also ich verstehe das, dass ich würde es mir auch manchmal gern leichter machen, rein musikalisch, aber dann weiß ich, dass ich 2/3 unserer Fans verraten würde. Ne? Und die sagen würden, nee, das ist scheiße, das haben wir so nicht von euch erwartet und dafür lieben wir euch nicht. Ne? Und
wir haben uns leider eine sehr kritische Zielgruppe ausgesucht. Das macht es nicht einfach.
Ja, das Leben in der Nische ist kein Wunschkonzert. Ne? Das stimmt schon. Also Everybody's Darling wird man da nicht. Und man arbeitet dann schon auch für eine Gefolgschaft. Das ist einfach so. Das ist ja bei dir sicherlich genauso. Aber du, den Kurs auf 1 Million Abonnenten oder so, den könntest du sicherlich viel, viel einfacher setzen als mit dem, was du jetzt machst. Ne?
Speaking about that, noch 22, deswegen habe ich jetzt gerade so nervös auf mein Handy geguckt, noch 22 Abonnenten bis zu 700.000.
Oh, okay. Na dann, ich bin nicht registriert bei YouTube. Vielleicht registriere ich mich mal, dass ich dir mal ein Abo dalassen kann. Ja.
Ja, ne, also vielleicht bei meinem 20-jährigen Jubiläum habe ich dann die Millionen erreicht, rein rechnerisch.
Das geht schneller, als du denkst, so ein 20-jähriges Jubiläum. Lass dir das von einem alten weißen Mann gesagt sein.
Wir sind doch jetzt schon fast beim 14-jährigen. Von daher.
Ja, okay. Geht's in deinem Kundenservice um einen alten weißen Mann?
Er wurde dann irgendwann zu einem alten weißen Mann, tatsächlich. Aber für ihn hat sich sein Aktivismus nicht ausgezahlt, muss ich tatsächlich sagen, Mike. Denn wir sind heute zu Besuch bei einem Mann, der so gut in seinem Job war, dass er es schaffte, seine Königin zu retten, sein Land zu beschützen, den mächtigsten Geheimdienst seiner Zeit aus dem Nichts zu erschaffen, aber in Armut und Schulden sterben musste. Wer könnte das sein?
Felix Tschatschinski. Nee, der hat ja keine Königin gehabt. Nee, keine Ahnung. Klingt nach England.
Ja, genau. Genau. Wir reden über Francis Walsingham.
Okay, nie gehört.
Das freut mich sehr. Dazu sei gesagt, ich habe bei der Parabelpost mich die letzten Wochen und werde mich auch die nächsten Wochen noch sehr ausführlich mit dem Spanisch-Englischen Krieg auseinandergesetzt von 1585 bis 1604 und gerade um die Vorherrschaft um den Atlantik.
Da war ja, war ja auf dem Wasser einiges los. Das glaube ich, dass dich das interessiert, ja.
Genau, also über die Sea Dogs, die Freibeuter, die Kriege zwischen Hugenotten und Katholiken. Also es ist so eine krasse Gemengelage von Geschichten. Und ich habe es aber nicht geschafft, diese Geschichte auch noch mit hineinzuweben und dachte mir, vielleicht erzähle ich sie hier, weil ich sie sehr, sehr interessant finde. Und tatsächlich kenne ich sie schon aus dem Fernsehen, also die Person. Weil ja auch die Königin, um die es geht, und deren Leben sehr telegen sind, sage ich jetzt mal. Wir gehen jetzt mal zu Francis Walsingham. Der wird 1532 in eine gut vernetzte protestantische Familie in Kent geboren. Das ist ja dann entscheidend, ob du protestantisch oder katholisch bist. Sein Vater ist ein erfolgreicher Londoner Anwalt. Er kommt also nicht aus dem Adel, hat aber trotzdem Zugang zu den richtigen Kreisen.
Ja.
Also ich meine, sind wir ehrlich, wir würden nicht von ihm heute wissen, wenn er diesen Zugang zu den Kreisen nicht gehabt hat, vor allem nicht in England, da war das schon immer so. Natürlich studiert er in Cambridge, natürlich reist er durch Europa, natürlich studiert er Jura. Das kann entsprechend auch ein gutes, langweiliges Leben werden. Dann besteigt aber Königin Mary die Erste den Thron. Und die ist katholisch. Und die hat einen Beinamen, nämlich Bloody Mary. Ne?
Wie das hat man schon mal gehört, ja.
Genau. Warum? Weil die nämlich circa 300 Protestanten hat verbrennen lassen. Unter anderem den Kardinal, der ihren Vater Heinrich VIII. Exkommunizieren hat lassen.
Ach, okay.
Nee, andersrum. Das, nee, Moment, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Das war nicht der, der ihn exkommunizieren hat lassen, sondern es war der, der die Ehe zwischen ihrer Mutter und Heinrich dem VIII. Für ungültig erklären hat lassen.
Apropos so. Verbrannte Protestanten, ne? Bei der Runeburg brannt sind da doch 11 Särge des Hauses Schwarzburg-Rudolstadt mit verbrannt. Ne?
Was?
Ja. Ich habe online versucht rauszufinden, wer das denn war aus der Fürstenfamilie. Also da kann ja durchaus sein, dass da sogar ein deutscher König dabei gewesen ist. Ne?
Ja.
Weiß ich, habe ich jetzt noch nicht gefunden irgendwie. Aber es hieß ja erstmal so, der Brand war relativ glimpflich, weil ich habe da auch gerade gleich an dich gedacht, ne? Burg hier in unserer Region.
Ich habe das auch gesehen, es hat mich getroffen.
Dachte ich, ja, du stehst schon mit entblößter Brust und Dolch in der Hand am Fenster. Ne? Aber das hieß ja immer, es ist relativ glimpflich abgegangen, aber es ist da doch ein bisschen was verbrannt. So Särge, die da gerade wegen Renovierungsarbeiten in Rudolstadt eingelagert wurden. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
Ja. Jedenfalls, Protestanten wurden da verbrannt, deswegen musste Walsinghams Familie fliehen. Sie gehen ins Exil auf den Kontinent, in den protestantischen Untergrund Europas. Und da lernt er was sein Leben definieren wird, nämlich wie man ein geheimes Netzwerk aufbaut, wie man Informationen sammelt und wie man eben in einer katholischen Gesellschaft, ich sag mal in einer Gesellschaft umgeben von Feinden, überlebt. Als dann die Schwester von Mary, Elisabeth, die erste den Thron besteigt, und mit ihr der Protestantismus zurückkehrt, kommt auch Walsingham zurück nach England, aber eben nicht mehr als der brave Jurastudent, sondern als ein Mann, der im protestantischen Untergrund Europas sehr viele Kontakte geschmiedet hat und der dadurch halt auch schon gelernt hat, wie man Informationen bekommt. Und das bleibt nicht unbemerkt. Und vor allen Dingen bleibt dieses Potenzial auch nicht unentdeckt. Deswegen wird er 1570 zum englischen Botschafter in Frankreich ernannt. Und also Geschichtsprofis können jetzt schon erahnen, worauf das hinausläuft. Wir kommen nämlich zum 24. August 1572 in Paris. Und das ist die sogenannte Bartholomäusnacht. Sagt dir das was, Mike?
So viel, dass es mir mal was gesagt hat, ja. Aber das hat doch also schon was mit der Hugenottenverfolgung zu tun, oder?
Exakt, genau. Ja. Also es ist nicht nur eine Verfolgung, es ist ja literally ein Glaubenskrieg oder mehrere Glaubenskriege, die da auf dem Gebiet Frankreichs ablaufen. Na, also das ist ja wirklich offener Krieg gewesen, 3 an der Zahl. Und da gab es jetzt eine Art Waffenstillstand, ja, besiegelt durch die Hochzeit der katholischen Prinzessin Marguerite de Valois mit dem protestantischen Heinrich von Navarra. Das war der Grund, warum die gesamte protestantische Elite nach Paris gekommen ist, um das zu feiern, als Zeichen der Versöhnung sozusagen. Und dieser Abend ist also wirklich eine der krassesten Geschichten aus der Geschichte im Grunde. Weil, und natürlich auch Inspiration für Game of Thrones und so weiter, weil es halt die Nacht eines Massenmords wird. In der Nacht des 24. August fielen katholische Truppen über die protestantischen Gäste her. Zuerst auf die Anführer und dann im Grunde auf alle. Die Gewalt breitete sich über ganz Paris aus. Männer, Frauen, Kinder, die Straßen färbten sich quasi rot. Und Katholiken trugen weiße Kreuze an ihren Hüten, um sich gegenseitig zu erkennen. Das war alles vorbereitet, ne, von langer Hand. Dementsprechend waren sie auch auf das Abschlachten vorbereitet und hatten sich das auch überlegt, wie das abzulaufen hatte. Wer kein Kreuz trug, war in dieser Nacht vogelfrei. Wie viele Menschen in dieser Nacht in Paris abgeschlachtet wurden, da gibt es eine weite Schätzung zwischen 3.000 und 10.000 Menschen. Aber Paris war nicht der einzige Ort, an dem das stattfand. Es breitete sich dann aus. Insgesamt möglicherweise bis zu 30.000 Menschen, die da brutal abgeschlachtet wurden. Und Francis Walsingham, der hat das live miterlebt. Der war zu dem Zeitpunkt in Paris. Und sein Haus wurde zum Zufluchtsort für viele fliehende Protestanten, unter anderem der junge Philip Sidney, der später einer der berühmtesten Dichter Englands werden sollte. Und auch Walsingham entkam nur knapp dem Tod. Und das veränderte ihn natürlich. Ich meine, also ja, keine Ahnung, was das in dir auslöst, wenn du mitten in der Hölle sozusagen aufwachst. Ihn hat das auf jeden Fall paranoid gemacht. Er kam dann irgendwann aus Paris zurück mit der unerschütterlichen Überzeugung, dass die katholische Welt die Protestanten vernichten wollte. Also literally hat man es ja gesehen. Mhm. Und dass nur Information und das Wissen, das Mithören und Mitlesen dieses Schicksal verhindern konnte. Weil wenn sie ein besseres Wissen über die Vorbereitung gehabt hätten, hätten sie das verhindern können. England hatte keine gute Spionage zu dem Zeitpunkt. Das war ein ganz, ganz großes Problem Englands. Und das hat sich hier zum Beispiel gerecht. 1573 wurde er zum Staatssekretär unter Elisabeth ernannt und von diesem Moment an baute er systematisch das auf, was man heute als den ersten professionellen Geheimdienst der westlichen Welt bezeichnen kann. Was daran revolutionär war, war nicht, dass es Spionage war, so, weil das gab es natürlich vorher, seit es Staaten gibt im Grunde. Mhm. Was aber Walsingham geschafft hat, das war was qualitativ anderes. Er hat ein System gebaut, also nicht einzelne Spione irgendwie ausgesandt, sondern ein System. Er hatte über 50 Agenten in ganz Europa, von denen er regelmäßige Berichte bekam, beispielsweise in Frankreich an 12 Orten, in Deutschland in 9, 4 in Italien, 4 in Spanien und an weiteren europäischen Standorten. Er hatte Informanten in Konstantinopel, in Algier, in Tripolis. Er rekrutierte gezielt innerhalb der katholischen Exilgemeinden, also bei den Leuten, die konkret eben Komplotte gegen Elisabeth schmieden konnten oder wollten. Er schleuste Doppelagenten ein, ließ Briefe abfangen, Siegel fälschen, Codes knacken. Also da wurde ganz viel gemacht, was für die nächsten Jahrhunderte auch wirklich zum Goldstandard wurde. Und das macht dieses System plötzlich modern. Der hat verstanden, was viele Herrscher zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, dass rohe Gewalt viel teurer und viel unberechenbarer war, als über Informationen zu verfügen und dann gezielt zu agieren. Wenn du die Informationen über den Feind schon hast, brauchst du keine Armee aufstellen.
Aber das war schon mit einer Abwehrrichtung intendiert. Der hat jetzt nicht Einflussnahme im Ausland betrieben durch Agenten oder so, oder war das schon auch so?
Wir kommen noch zu dem Punkt, also wir befinden uns ja noch in einer Zeit, wo es keinen offenen Krieg zwischen England und Spanien gibt. Was nicht heißt, dass es nicht eigentlich schon ein offener Krieg ist. Also die bekämpfen sich ja auf hoher See. Es gibt die Freibeuter seit 15, 20 Jahren. Also da ist schon, also da sterben schon Engländer und Spanier im gegenseitigen Kugelhagel. Und die unterstützen gegenseitige Revolution und Kriegszüge. Also die Engländer in Portugal beispielsweise und in Niederlanden. Die Spanier haben einen Religionskrieg in Irland anstacheln wollen. Also da ist wirklich krass was los. Auch ein Punkt. Also ich bin inhaltlich bei der Parabelpost gerade extrem in diesem ganzen Geflecht und habe als erstes über den Religionskrieg in Irland gesprochen. Also es gab tatsächlich katholische Soldaten, die vom Papst ausgesandt wurden, die in Irland gelandet sind, um dort die Protestanten anzugreifen. Die dann von Sir Walter Raleigh und seinen Truppen dann abgeschlachtet wurden. Also es ist völlig wild, habe ich vorher noch nie drüber gehört. Und alles eben auf dieser Basis Protestanten gegen Katholiken in diversen europäischen Staaten im Endeffekt. So. Für die Code-Knackerei hatte er einen ganz besonderen Mann, Thomas Philippus, weiß jetzt nicht, wie man den ausspricht, mit PH und Doppel-P, Philippus. Der war Kryptologe und sprachlich sehr bewandert, mehrere Sprachen hat er beherrscht und ein sehr großes Talent dafür, verschlüsselte Nachrichten eben zu entschlüsseln. Der arbeitete mit einer Frequenzanalyse und zählte, wie oft bestimmte Symbole in einem verschlüsselten Text vorkamen und ordnete ihnen Buchstaben zu, basierend auf der Häufigkeitsverteilung in der englischen Sprache. Das war für die Zeit revolutionär und es funktionierte offenbar extrem gut. Der hat da einfach so ein System entwickelt, das viele Verschlüsselungsmethoden so umgehen konnte, offenbar. Und England hatte ja nicht nur Feinde von außen zu dem Zeitpunkt, sondern irgendwie auch so von, naja, also im Grunde auch ein bisschen von außen, aber auch ein bisschen von innen, weil es gab ja dann noch Mary Stuart.
Oh, Schotten.
Die Königin von Schottland.
Ja, ja.
Ja. Und da müssen wir kurz nochmal über die Situation sprechen. Elisabeth die Erste, die war ja Protestantin, aber sie war im Augen der Katholiken illegitim. Weil sie war ja die Tochter der ersten neuen Frau von Heinrich dem VIII., Anne Boleyn, ja, die er dann hat köpfen lassen.
Ja.
Wir erinnern uns. Deren Ehe ist vom Papst nie anerkannt worden. Mary Stuart war aber Katholikin, die war die Enkelin von Heinrichs Schwester und in den Augen vieler Katholiken halt die rechtmäßige Königin von England, ne, weil die anderen waren ja quasi nicht rechtmäßig. Mhm. Also eine lebendige Alternative. Und das ist immer problematisch, weil dann kann man den Regimewechsel halt erklären.
Hm.
Und, ne? Hm. Und da verlief halt der Bruch eben zwischen den Konfessionen.
Hm.
Und da kommt der größte Moment von Walsingham zwischen, also im Spannungsfeld zwischen der Bedrohung, die Mary darstellte, und Elizabeths Weigerung, sie zu beseitigen.
Hm.
Weil sie wollte sie ja auch nicht umbringen. Das ist das Problem, ne? Also sie wollte, also weil sie war ja irgendwie auch indirekt verwandt, also war ja irgendwie ihre Cousine oder so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Okay, wusste ich gar nicht. Hm.
1568 hatte Elizabeth sie einknasten lassen für 19 Jahre. Also sie war sozusagen wie so ein Geschwür, das immer noch offen war und das nicht entfernt werden konnte. Solange Mary Stuart, also wir reden jetzt hier nicht über diese ganze Mary Stuart-Thematik, weil das wäre ein ganzer Podcast für sich. Wir sagen jetzt einfach, sie ist jetzt schon eingeknastet, das Thema ist eigentlich erledigt, aber sie lebt noch.
Hm.
Ja, und Elizabeth will ihre Cousine nicht hinrichten. So, weil du kannst eine gesalbte Königin nicht hinrichten lassen. Das ist halt so ein gewisser Zivilisationsbruch, der geht nicht.
Okay.
Na? Hm. Aber es gab ja Walsingham. Und Walsingham stellt ihr eine Falle. Und zwar eine sehr elegante Falle, die akribisch durchdacht und geplant war und im Grunde ein Bravourstück der Geheimdienstgeschichte ist. Zuerst hat er einen Doppelagenten gebraucht. Und zwar war das Gilbert Gifford, ein junger katholischer Priester, der zwischen England und dem Kontinent pendelte und Kontakt zur katholischen Untergrundbewegung hatte. Den hat Walsingham rekrutiert und zu seinem Werkzeug gemacht. Im zweiten Schritt brauchte er einen Kommunikationskanal. Mary saß in Chatley Castle in Staffordshire unter strenger Bewachung. Die durfte eigentlich keine Briefe empfangen oder versenden, aber Gifford, der ja im Auftrag Walsinghams handelte, hat Mary dann einen Schmuggelkanal angeboten, also Hoffnung gemacht. Ne? Mhm. Also hier ist möglicherweise die Lösung für dich. Und der sah wie folgt aus. Die Briefe würden in wasserdichten Korken von Bierfässern versteckt, welche regelmäßig in die Burg geliefert und wieder rausgeliefert wurden.
Mhm.
Also die hatte quasi Hausarrest auf dieser Burg. Die kam da nicht weg, aber sie hatte da sozusagen eine Art Hofstaat und natürlich auch einen Haushalt, sage ich mal. Ne? Dementsprechend wurde die da auch versorgt, unter anderem mit diesen Bierfässern. So, und in diesen Korken dieser Bierfässer wären diese Briefe versteckt.
Mhm.
Aber jeder Brief, der in so einem Bierfass hinein oder hinausging, der landete natürlich auf dem Schreibtisch von Thomas Philippus. Der wurde sozusagen kopiert, entschlüsselt, wieder versiegelt und dann erst weitergeleitet an die Katholiken. Und Walsingham wusste über alles Bescheid, sobald es rausging. Mary hat die ganze Zeit nichts gewusst und gedacht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und er wartete. Walsingham wartete, bis der eine einzige Brief verschickt worden wäre, den er gebraucht hat, um seine Königin davon zu überzeugen, jetzt ernst zu machen. Und ja, das war natürlich ein Mordkomplott. Also wenn er der Königin beweisen könnte, dass da jetzt ein Mordkomplott gegen sie ausgeheckt würde, dann wäre das Argument, sie ihre eigene Cousine sozusagen hinrichten zu lassen, gegeben. Und dann kam ein Mann namens Anthony Babington. Babington, der war so ein junger, wohlhabender, glühender katholischer Edelmann, der einen Plan entwickelte. 6 Adlige sollten Elizabeth ermorden. Gleichzeitig sollte eine spanische Armee in England einfallen und Mary sollte als neue Königin eingesetzt werden. Babington schrieb all das in einen verschlüsselten Brief an Mary. Dieser Brief ging durch das Bierfass und landete dann auf Philips Schreibtisch. Philippus, wie auch immer. Der knackte den Code und dann wartete er auf Marys Antwort. Ne? Weil es würde ja jetzt schlicht reichen, wenn sie Ja schreibt. Und das tat sie dann am 17. Juli 1586. Sie billigte den Mord an Elizabeth und fragte nach Details der Befreiungsaktion. Und als Philippus die entschlüsselte Nachricht las, zeichnete er ein kleines Galgensymbol auf den Brief, das, glaube ich, selbsterklärend war. So, Walsingham hätte jetzt sofort zuschlagen können, tat es aber nicht. Er wollte nämlich noch mehr. Er wollte den Namen aller Verschwörer, also ließ er Philippus eine Fälschung anfertigen. Ein Zusatz zu Marys Brief, in dem sie Babington aufforderte, die Namen der 6 Attentäter zu nennen. Und Babington tat das. Und dann schlug Walsingham zu. Babington und seine Mitverschwörer wurden verhaftet, gefoltert, verurteilt und hingerichtet. Und Mary wurde vor Gericht gestellt. Und die Beweise lagen ja vor, ihre entschlüsselten Briefe. Und so wurde sie zum Tode verurteilt. Und am 8. Februar 1587 wurde Mary Stuart im Schloss Fotheringhay enthauptet. Dazu braucht es dann tatsächlich 2 Schläge mit der Axt, weil der Henker beim ersten den Hals verfehlt und den Hinterkopf traf.
Das kommt vor.
Als er dann ihren Kopf hochhielt, um ihn der Menge zu zeigen, fiel er aus seiner Hand. Denn was er hielt, war Marys Perücke. Ihr echtes Haar war kurz geschnitten und grau. Unter ihren Röcken, so berichteten Augenzeugen, fand man ihren kleinen Hund, der sich dort versteckt hatte und sich weigerte, von der Leiche seiner Herrin zu weichen.
Oh. Ein Hund bleibt dir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde, hat Hausmeister Krause mal gesagt.
Siehst du mal. So, und diese ganze Operation ist natürlich für uns, wie wir das jetzt auch mit diesem Detail am Ende jetzt hören, ist natürlich sehr perfide. Aber am Ende ist das mit ihrer Methodik, ihrer Geduld und dieser Präzision schon modern.
Ja, aber rein
moderne Geheimdienstarbeit.
Also, da ist schon noch ganz schön viel, wie soll man sagen, Ehrenhaftigkeit dabei, weil heutzutage wäre ja Geheimdiensttätigkeit, da setzt sich ja keiner hin und wartet auf so einen scheiß Brief, dass das wirklich alles passiert. Die hätten da irgendeine Kommunikation gefaked, die es ja angeblich gegeben hätte.
Mike.
Ja.
Ob das alles tatsächlich echt war, wissen wir ja auch nicht.
Ja,
so,
aber schon ne? Eine ganz schöne Schlüsselrolle von diesem Philippus. Ne? Also dessen Loyalität wurde da ja auf eine sehr große Probe gestellt, weil der hätte da natürlich auch der Held im Maria-Stuart-Lager sein können.
Ja, aber ich glaube, das sind dann wieder konfessionelle Themen.
Ah, okay.
Also ich glaube, wenn du Katholik warst, warst du Katholik. Wobei, naja, gut, er hat ja auch Doppelagenten. Schwierig. Ja, ja.
Also Doppelagent, ja. Ne? Gibt's ja, ja. Auch. Oder ist das dann Trippelagent? Ich glaube, es heißt Doppelagent.
Trippelagent. So, aber das, aber dieses Netzwerk hat ja nicht nur Mary Stuart entfernt. Das Netzwerk war auch noch für etwas anderes sehr, sehr wichtig. Wir kommen ja noch auf die andere Bedrohung, die von außen zu sprechen. Es ging ja um diesen Plan, Mary zu intronisieren. Und in diesem Plan war ja nicht nur die Ermordung Elizabeths verbaut, sondern auch die Eroberung Englands. Also da muss ja auch irgendjemand hinkommen. Und Walsingham hat mit seinem Geheimdienst die Vorbereitung für die spanische Armada frühzeitig aufdecken können. Also die erste große. Es gab mehrere Armadas tatsächlich. Die waren aber alle nicht besonders erfolgreich. Deswegen denkt man nur an diese eine spanische Armada. Ich glaube, es gab 3 oder 4.
Okay, war mir so auch nicht mal. Armada ist Armada ja, für mich, ne? So.
Okay. Na, Armada heißt einfach nur Kriegsflotte.
Ja,
also ich glaube, die spanische Armada heißt immer noch Armada. Tatsächlich. Also das ist tatsächlich einfach nur ein Begriff. Jedenfalls, also die hatten tatsächlich hochrangige Leute in ihrem Netzwerk beziehungsweise Zugang zu den höchstrangigen Leuten in dieser Marineadministration. Völlig crazy. Die waren ganz ganz nah dran an den Plänen, die da vorbereitet worden sind, im Büro des Vorläufers, des Flottenkapitäns, der sozusagen, oder des Admirals, der das Kommando dann führte. Also der, das, also wirklich, die wussten richtig gut Bescheid. Und als dann natürlich dann die in den Häfen dann der Schiffsbau begann, wussten sie ganz genau, wo was gebaut wurde, wussten, welche Truppen wohin bewegt worden sind. Und als dann 1588 die Armada auslief, wusste England Bescheid. So, die Armada konnte dann am Ende zurückgeschlagen werden, war ein katastrophaler Fehlschlag. Wir haben jetzt gehört, die Armada war nicht die einzige Armada, also Spanien war nicht komplett am Boden zerstört, aber die verloren schon Dutzende Schiffe, riesige Schiffe. Es war aber nicht so ein Wunderwerk, wie man heute glauben mag. Die Briten hatten einfach ein anderes System zu kämpfen. Reichweitenstärkere Kanonen nebenbei bemerkt. Die Armada kämpfte im Nahkampf, im Flottenverband. Und die schafften das durch ein Trickmanöver über sogenannte Brander, diese Formation aufzubrechen, Panik auszulösen und die Armada sozusagen in Einzelgefechten und von der Distanz aufzureiben und sie im Endeffekt in einen Sturm zu treiben, der sie dann zerlegt hat. Also es ist tatsächlich vom Ablauf ein wahnsinniger Heldenmythos, der da irgendwie entstanden ist. Aber es ist eine Mischung aus taktischer Überlegenheit, Überraschungsmoment, aber auch technologischer Überlegenheit im Hinblick auf die Kanonen. Es waren zwar weniger, aber die Spanier kamen gar nicht an die ran, weil die Schiffe schneller waren und weiter schießen konnten. Also das muss man auch sagen. Großartig, sie waren vorbereitet, sie hatten die taktische Überlegenheit, sie hatten am Ende das Wetter auch auf ihrer Seite, aber am Ende des Tages sind auch die Spanier losgesegelt mit dem Wissen, wir brauchen ein Wunder, um zu gewinnen. Also das ist wirklich überliefert, dass sie gesagt haben, wenn wir uns nur darauf verlassen, was wir hier immer machen, dann hoffen wir auf ein Wunder. Das ist ein überliefertes Zitat.
Okay, das ist jetzt nicht so die Grundvoraussetzung, mit der ich mit Hurra lossegeln würde.
Das war auch, diese Entwicklung oder dass sozusagen dieses Vorhaben der Armada so umgesetzt worden ist, war auch wohl rein strategisch ungewöhnlich, weil der König normalerweise solche Aktionen nicht befürwortet hat, aber da steckt halt auch sehr viel der Glaubensdruck dahinter. Ne? Der Papst hatte auch Philipp II. 1 Million, was waren es, Dukaten zugesagt, wenn sie zur Rekatholisierung Englands, also was eine unvorstellbare Summe ist und dieses ganze Unternehmen finanziert hätte sozusagen. Also da steckt auch noch viel mehr dahinter als jetzt einfach nur, naja, wir machen die jetzt mal platt und schicken da einfach mal fette Schiffe hin. Interessantes, viel zu großes Thema, nur mal hier am Rande kurz erzählt. Also sie schaffen es, das zurückzuschlagen. Elisabeth als Frau auch noch, als Virgin Queen hat sich durchgesetzt und ihre Macht zementiert, den Protestantismus verteidigt. Aber was bedeutet das für Walsingham? Tja, also dieses Spionagenetzwerk, das war ja wahnsinnig teuer. Die Krone selbst stellte aber nur 2000 Pfund pro Jahr zur Verfügung, was bei weitem nicht ausreichte, um das alles zu finanzieren. Was dazu führte, dass Walsingham das einfach selbst finanzieren musste und sich dabei immer weiter verschuldete. Und als seine Tochter Francis den Dichter Philip Sidney heiratete, von dem wir vorhin schon gehört haben, und der dann im Kampf viel übernahm, Walsingham auch noch dessen Schulden. Elizabeth weigerte sich aber, ihnen finanziell zu helfen. Und das ist deswegen sehr interessant, weil Elizabeths Staatsfinanzierung zum Großteil eben auch auf Piraterie beruhte. Also die haben echt viel Geld erbeutet in dieser Zeit. Und ihn dann trotzdem ein Stück weit so im Regen stehen lassen. Also es war schon ziemlich bitter.
Okay, krass.
Und am Ende ist sein Ende ist im Grunde sehr unspektakulär. Er starb dann am 6. April 1590 verschuldet und fast vergessen. Er wurde nachts begraben, um seinen Gläubigern zu entgehen, weil die nämlich seinen Leichnam hätten beschlagnahmen können.
Okay.
Weil im elisabethischen England das irgendwie in Ordnung ging,
das
die Leiche eines Schuldners zu fänden.
Schöne, ich sag mal, im heutigen Zwangsvollstreckungsrecht ist das eher unwahrscheinlich. Krass. Aber der hat dann natürlich auch missachtet, was jemand wie Erich Mielke als Geheimdienstchef natürlich wusste. Ne? Also du musst gegen deine Chefs schon einen Koffer im Safe haben, ne? Ja. Um mit denen verhandeln zu können. Okay.
Also generell lässt sich über Elizabeth sagen, dass die ihr zu Macht und Reichtum verholfen haben, selber am Ende wenig davon hatten.
Okay. Na gut, sie war ja dann auch die letzte Tudor, gell, wenn ich das richtig im
Glaube auch,
Kopf ja. habe. Ja, aber okay, krass. Krass. Aber da ist das sozusagen, kann man den als Urgroßvater von James Bond
vom MI6
begreifen? Ja, so, ja. Also das sind schon das erste Mal, dass solche Strukturen im England auftauchten, sozusagen.
Na, was heißt solche Strukturen in dieser Form?
Ja, ja, nicht nur in England, ich meine eben für England europaweit. Das hast du ja geschaut.
Naja, durch diese Untergrundnetzwerke der Protestanten tatsächlich. Also das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende, dass es dort eine verschworene Gemeinschaft gab, über die sich das dann entwickelt hat.
Also das ist ja auch im mitteldeutschen Zusammenhang oft Leuten nicht bewusst, wie sehr diese Hugenottenverfolgung auch unsere Gegend geprägt hat. Ne? Also ganz viele von uns in unseren Familien, die wären ja gar nicht hier ohne abgewanderte Hugenotten. Ne? Also da ist ja schon einiges hier gelandet. Ne? Also
ich habe auch hugenottische Vorfahren. Ne? Birand.
Ja. Oh, okay. Krass. Nee, also ich, wie gesagt, ich habe wenig Familienglorie. Also da habe ich jetzt keine Nachforschung, wie das bei uns aussieht. Weiß ich nicht. Ja, interessant, sehr interessanter Kundenservice. Vielen, vielen Dank. Und das war, da bist du drauf gekommen im Zuge von einem Parabel-Service arbeiten, die noch bevorstehen. Also,
ich habe sozusagen den Alex Exkurs. Da geht es sozusagen um geschichtliche Zusammenhänge.
Ah, ja.
So, ich habe mich beispielsweise schon mal mit dem Bierkrieg auseinandergesetzt, Bierkriegen auseinandergesetzt. Ist sozusagen so eine Weiterentwicklung vom Kundenservice, anhand einer Biografie einen gesellschaftlichen oder historischen Zusammenhang sozusagen nachexerziere. Und da bin ich über St. Patrick's Day. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal was über Irland. Aber was mache ich über Irland? Jetzt nicht hier irgendwie den Freiheitskampf im 20. Jahrhundert. Nee, ich mache was über den letzten Krieg zwischen irischen Fürstlichen. Im 16. Jahrhundert war der da. Also der letzte sogenannte Privatkrieg
okay.
in Irland.
Ja, ja.
Und das eskalierte dann der Gestalt, dass ein fucking heiliger Krieg in Irland ausgefochten wurde.
Okay.
So, also das weiß man nicht. Das war völlig absurd. Und da war dann plötzlich tauchte dann Walter Raleigh auf an einem Schauplatz. Hm. Und ich dachte so, Walter Raleigh, der Name sagt mir doch was. Und dann habe ich mir Walter Raleighs Biografie angeguckt und dachte so, alter Falter, ich muss was über Walter Raleigh machen. Und das ist jetzt einfach eine 80-minütige Serie.
Krass. Okay.
Also ich habe jetzt schon zwei Folgen zu Walter Raleigh veröffentlicht, wo es
also so als One-Liner, wer war Walter Raleigh?
Queen Elizabeth's Fuckboy.
Okay.
Da, es gibt keinen One-Liner zu dem.
Okay.
Das ist absurd. Der Typ ist quasi ihr nächster Vertrauter gewesen, Pirat, Seefahrer, Mastermind, Entdecker, Kolonisateur, Autor, also der hat, das ist völlig insane. Hm. Dieser Mann, also es kann gar nicht sein, dass es einen Menschen gibt, der so ein Leben geführt hat und so viele Sachen gemacht hat. Es ist wirklich völliger Wahnsinn. Und deswegen sind es halt so viele Themen, die ich da abarbeiten muss. Und in jeder Folge denke ich mir, okay, das ist die letzte Folge. Und dann fächert das aber so weit auf. Und dann kommt das nächste. Also der war sogar auf der Suche nach Eldorado.
Hm.
Wenn du dich fragst, warum es das Land, wo die protestantischen Briten gelandet sind, Virginia heißt, wegen ihm.
Mhm.
Ne? Wer hat die erste Kolonie gegründet? Walter Raleigh. Also es ist wirklich krank.
Okay, also dieser Dampf in allen Gassen zu seiner
wirklich,
Zeit.
Wirklich, wirklich. Hm. Und am Ende ist er hingerichtet worden dafür.
C'est la vie, gerade im Umfeld von Elisabeth.
Hm. Naja, also nicht von ihr. Sie hat ihn nur ein paar Jahre in den Tower gesperrt.
Ach so, na gut. Das ist ja noch.
Ja, aber ich will das nicht vorgreifen. Nee, und da war dann Walsingham so, weil ich ja auch über den Seekrieg gesprochen habe, ich dachte mir so, scheiße, jetzt habe ich dieses ganze hugenottische Spionagenetzwerk habe ich irgendwie fallen gelassen, weil es dann doch zu viel war. Ich muss zumindest einmal irgendwie nochmal über diese Personalie sprechen. Und deswegen, das
ist super interessant, habe ich wirklich noch nie von gehört. Also so manche Geheimdienstlegenden habe ich ja jetzt rein von meiner wie soll ich sagen, wissenschaftlichen Befassung natürlich eher so aus dem Felix Tschatschinski, eher so aus dem ganzen Sowjetumfeld und mit Beria und Stalin und diese ganzen, da gibt's ja auch unfassbare Geschichten, unfassbare Grausamkeit. Die Ecke habe ich noch nie von gehört. Super interessant. Vielen Dank. Ja.
Ja, Beria wäre, glaube ich, auch ein ganz interessanter Kundenservice.
Lavrenti Beria, ja, vielleicht kann man sich ich habe für den nächsten Kundenservice, habe ich mir schon jemanden ausgesucht. Freue ich mich auch drauf. Man darf gespannt sein. Ja, gut.
Mein nächster Kundenservice wird aber wieder ein Kundinnenservice.
Okay, toll.
So, das war wieder...
Sehr gut.
Auch eine sehr spannende Personalie.
Oh, na da, also das war ja auch geplant für die nächsten Folgen.
Aber auch von den britischen Inseln fällt mir gerade ein. Vielleicht muss ich nochmal umplanen, sonst sind wir ein bisschen zu...
Ach, Quatsch.
Naja.
Quatsch. Was interessant ist, ist interessant. Alles klar, ich danke dir, mein Guter.
Na, dann...
bis bald.
Entschuldigung, dass das so lange jetzt mal wieder nichts waren, unsere Zuhörer. Das haben wir ja gar nicht gesagt. So,
ja, ne? Am Anfang haben wir ein bisschen Reue geheuchelt, aber.
Lass kurz nochmal 20 Sekunden für die Reue übrig. Also, ich muss mal ganz kurz von meiner Seite die Hose runterlassen. Die Regelmäßigkeit, die wir bisher früher gehabt haben, bevor es jetzt aufgehört hat, regelmäßig zu sein, die werde ich nicht mehr schaffen, rein körperlich. Also, ich bin wirklich an einem Punkt, ich schaff's nicht mehr. Deswegen, wir machen das hier, wenn wir Zeit haben und Bock drauf und das hinkriegen in unserer Freizeit. Wir verdienen hiermit ja auch kein Geld oder irgendwas. Wir machen das, weil es uns Spaß macht. Und alles andere müssen wir halt vorher schaffen. Und wenn wir es einfach literally nicht schaffen, dann können wir uns auch nicht zusammensetzen. Also das ist halt die Realität dahinter. Und ich habe einfach mehr als ein Dutzend Angestellte mittlerweile, um die ich mich zuerst kümmern muss. So, das ist einfach die rein wirtschaftliche Perspektive. Und wenn ich keine Freizeit habe, dann habe ich keine Freizeit und dann habe ich leider auch keinen Podcast. So, das, deswegen seid nicht traurig, wenn es mal eine Woche nicht kommt. Umso wichtiger ist es uns, wenn wir es hinkriegen können. Dessen könnt ihr euch sicher sein.
Jawohl, ja. Alles klar. Du, ich muss ganz, ganz schnell weg. Hier hat gerade jemand geklopft.
Okay. ganz schnell abmoderiert. Tschüss. Tschüss. Also ich bin auch total überrascht worden von Ostern.